Und irgendwann habe ich gesagt, okay, Moses, du wirst nie dahin kommen, wo du hin willst. Ja? Ich wollte 28 Jahre der beste Koch der Welt werden. Ja? Und bin damals natürlich zu den ganz Großen gegangen. Und das war auch super und ich bin auch sehr dankbar. Aber ich bin für mich selber nicht mehr weitergekommen, weil ich natürlich jede andere Handschrift kennengelernt habe. Ja?
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert und ich möchte euch heute zu einer Bonusfolge begrüßen, denn ich wurde eingeladen zum ersten Schwangauer Gourmet-Festival und wo viele Sterneköche, Köche, Winzer, Schnapsbrenner und noch viele mehr zusammenkommen, da darf ich natürlich nicht fehlen. Ich habe heute für euch in dieser Folge quasi ein Drei-Gänge-Menü und pro Gang gibt es zwei Gäste für euch, jeweils einen Sternekoch oder ehemaligen Sternekoch. Und weil zu jedem guten Essen natürlich auch was zum Trinken gehört, gibt es dazu noch jeweils einen weiteren Gast aus dem Gebiet Wein, aus dem Gebiet Gin und aus dem Gebiet Bier. Freut euch auf diese etwas andere Flying-Schlemmer-Folge und jetzt will ich euch nicht lange auf die Folter spannen. Los geht's im Gang 1 oder in der ersten Runde quasi der Vorspeise mit dem ehemaligen Zwei-Sterne-Koch. Er ist zuletzt als Berater tätig, kocht auf Festivals und auf Kreuzfahrten und widmet sich der orientalischen Küche. Herzlich willkommen Moses Chelan und als Getränk servieren wir dazu Gin und begrüßen recht herzlich von der modernsten Distillerie Österreichs und international sehr erfolgreich noch dazu, nämlich der Reisebauer Qualitätsbrennerei Andreas Mühlberg. Servus Andreas.
Servus, grüß dich, freue mich auch richtig hier zu sein. In einem schönen Schwangau. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Moses, dieser Ausblick ist ein Wahnsinn, oder? Selten so schön auf einer Terrasse gesessen um 11 Uhr am Vormittag bei dem schönen Wetter hier.
Ist einzigartig. Ich meine, ich durfte natürlich, das war ein Privileg, hier geboren und aufgewachsen zu sein.
Du hast es gerade schon gesagt, wir sitzen gerade draußen. Es laufen die Vorbereitungen, denn heute nachmittags geht es dann auch schon los. Wir sind quasi jetzt gerade, 11.15 Uhr ist es, also ein paar Stunden sind es noch. Und das hört man natürlich im Hintergrund, aber ihr wisst, das ist nicht schlimm. Hier beim Gourmet-Festival gibt es 38 Stände mit Essen, Getränken, Kaffee, toller Musik. Und ihr zwei habt natürlich auch was mitgebracht, dass es bei euch am Stand gibt. Fangen wir mal bei dir an, Moses. Bei dir gibt es heute den Tartare aus Mahnen. Und bevor wir ihn jetzt dann gleich hier live probieren, was hat es damit auf sich?
Ja, also wie vorhin gesagt, also ich bin natürlich hier geboren und aufgewachsen und durfte einige Jahre reisen und das Thema bei mir jetzt, sage ich mal, seit knapp 4 Jahren ist das Thema Back to the Roots. Wo komme ich her? Was ist mein Ursprung? Und natürlich bin ich Allgäuer, ich bin Füssner, aber ich habe noch eine, sage ich mal, eine andere Kultur, ja, die aramäische, und die versuche ich halt natürlich auch in einer multikompatiblen Sprache da reinzubringen. Ja, und da ist so ein Augenzwinker, sage ich mal, mit dabei. Und seit ich jetzt in der Schweiz lebe, versuche ich die Regionalität mit reinzubringen, aber auch die Authentizität. Ein Rindstatar, sage ich mal, das schmeckt jedem, ein Kalbstatar schmeckt mir auch. Und bei uns in der Tradition, das ist ein Gericht, ist aus Urfa, aus der Türkei, und das ist ein türkisch-kurdisches Gericht, ein sehr traditionelles Gericht, wo ich neu interpretiert habe, mit meinem Verständnis, wo ich so einen fermentierten Rote Beete, Ketchup mache und viel Gewürze und einen bayerischen Joghurt nehme, ja, aus Otto Beuren. Sensationell, und einen bayerischen Meerrettich, das da fusioniere. Das ist so meine Welt der Kulinarik, ja, wo ich beide Welten, sage ich mal, verbinden möchte. Ja.
Und du, Andreas, hast heute Gin mitgebracht, nämlich einen Blue Gin. Klär uns auf, was macht diesen Gin besonders?
Natürlich bei jedem Gourmet-Festival gehört auch ein Perfect Serve von einem Gin and Tonic. In dem Fall unser großartiger Blue Gin, was der Hans Reisebauer schon seit 2006 am Start hat. Wir essen großartig, haben großartige Weine hier, aber zwischendurch ein Gin and Tonic, um wieder alles durchspülen zu können, ist genau das Richtige. Blue Gin, was macht ihn so besonders? Ich glaube, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil die Geschichte startet ja Hans Reisebauer, ein begnadeter Schnapsbrenner aus Österreich. Die Qualität liegt hier im Obstbrandbereich. Und wenn du wirklich das Handwerk perfekt weißt, wie du einfach, ich vergleiche es immer beim Koch, perfekte Tellersprache und purer Geschmack, das gehört in einer Brennerei auch dazu. Und so haben wir halt unseren Blue Gin am Start seit 2006, wo wir einfach den Grundalkohol schon selbst destillieren, dass du eine perfekte Ausgangsbasis hast. Wir mazerieren 27 großartige Botanicals rein. Und du hast dann einfach prägnante Wacholdernoten vorweg, Zitruskomplexität, aber am Gaumen ein schönes Spiel von verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und das perfekt zubereitet, dann kannst du auch Unmengen davon trinken.
Definitiv, das kann ich nur empfehlen.
Und jetzt wollen wir natürlich nicht nur drüber reden, sondern jetzt wollen wir es auch probieren. Ihr habt beide, du Moses hast zwei Teller mitgebracht.
Genau.
Und du Andreas den
Blutchen. Wir machen dann einen Drink dazu.
Genau.
Oder vorweg oder hinten nach.
Ja, machen wir jetzt zwischen rein. Ja, genau, dann würde ich einfach sagen, probieren wir es mal und schauen, vielleicht matcht es auch ganz gut zusammen gerade, die zwei Gerichte.
Bestimmt, definitiv, weil ich natürlich auch sehr kräuterig unterwegs bin und der Wacholder passt definitiv dazu, diese herbe Note zu dieser frischen, zu diesem frischen Joghurt, diesen Bergkräutern, glaube ich, das ist eine super Symphonie. Ja,
ja, dann würde ich sagen, los geht's.
Sieht großartig aus.
Und Dankeschön. Du hast gerade von oben nach unten essen.
Genau, alles ist halt, du siehst, ihr seht ja, es ist sehr suppig, es ist sehr soßig. Da bin ich sehr klassisch angehaucht, ja. Und mit viel Texturen auch da involviert, ja. Die Frische, die Gewürze.
Was mir vorweg schon wieder am besten gefällt, ist, die besten Gerichte sind ja die, was du einfach nur mit dem Löffel essen kannst.
Finde ich auch,
ganz ehrlich. Ist es genauso, du hast...
Das ist einfach in Mama-Küche, sage ich immer. Ja, also ich sage immer, einfach den Löffel rein, ein Kloß braucht das Soße, sagt man. Ja. Und an einer Soße erkennst du auch einen sehr, sehr guten Koch, ja, weil die einfach Zeit braucht, alles und Liebe, das Verständnis dafür halt auch. Ja.
Und ich habe vorher gerade unten, glaube ich, mitgekriegt, du hast gesagt, nee, erst das einmal in der Woche.
Genau, also als Kind haben wir das einmal die Woche gegessen und ich habe jetzt diese Variante, jetzt sage ich mal, mache ich jetzt seit... gut einem Jahr habe ich entwickelt und immer wieder entwickle ich das neu und das esse ich jetzt so, sage ich mal, einmal im Monat locker. Ja.
Jetzt haben wir natürlich den Teller, wir lassen uns den gleich noch schmecken, aber wir wollen ja die Verbindung auch ein bisschen herkriegen.
Ich bin gerade dabei, die Verbindung zu finden, aber die habe ich schon lange. Ja. Ist einfach auch die klare Sprache. Einfach trotzdem die Komponenten von Säure, Frische und das macht ja eigentlich, glaube ich, auch einen perfekten Gin & Tonic aus. Und vorweg zu sagen ist, ein Gin & Tonic perfekt zuzubereiten, du brauchst nur vier Bestandteile. Ein perfektes Weinglas, viel Eiswürfeln und nie am Eis sparen, 3/4 Eis rein ins Glas, spart's bitte nie am Eis. Mhm. Ein Teil Gin, 4 Teile Tonic und ich bin ja kein Freund jetzt, das noch mit Wacholder, Zimt oder irgendwas zu dekorieren, weil der Geschmack ist im Gin drinnen. Aber es spiegelt sich genau diese Frische, das ist leichte Öl, was du drinnen hast. Mhm.
Kräuterin, ja.
Das Kräuteröl ist perfekt und das kommt halt einfach auch mit dem Tonic, spülst du das wieder perfekt weg. Aber ich finde, das harmoniert sehr gut.
Auf jeden Fall Weltklasse. Und es kommen, ja, auch das Osmanische, sage ich jetzt mal, es kommt sehr gut rüber, also von den Gewürzen
ja
auch.
Ja, es ist halt natürlich, weißt du, mir ist halt auch wichtig, dass das Produkt auch nicht verdeckt wird, ja. Ich meine, das ist halt der Vorteil, sage ich mal. Ich habe sehr viel Kultur erleben, erschmecken. Erleben dürfen, sage ich mal, und das versuche ich halt modern da reinzubringen, ja, und das bringt nicht, wenn du dann auf einmal noch 3 Tage später nach Kreuzkümmel riechst und Knoblauch etc. Es ist wirklich da drin fein verarbeitet, aber es ist nicht zu opulent, es ist eine schöne Eleganz da drinnen.
Dann würde ich sagen, ess mal den Teller mal kurz auf und dann wollen wir natürlich nicht nur auf die Sachen schauen, die ihr mitgebracht habt, sondern natürlich auch euch ein bisschen besser kennenlernen.
Danke.
Wir haben jetzt den Teller aufgegessen. Andreas, du bist aus dem Schwärmen hier gar nicht mehr rausgekommen.
Das war einfach Gaumenfreude. Also es macht richtig viel Spaß, da einfach einen Löffel nach dem anderen rein, weil du hast ein ausgeglichenes Mundgefühl. Einfach diese Frische und wie wenn du nichts gegessen hast, aber den vollen Geschmack hast. Und genau so soll Küche auch sein und das macht richtig viel Spaß. Danke, Moses.
Danke euch fürs Experiment. Doch gelungen, ja.
Dumm, wenn wir auf die Uhrzeit schauen, 11:15, also großartig, so starten wir gerne in den Tag rein.
Definitiv.
Ja, auch noch, wie gesagt, bei dem Wetter und bei dem Ausblick, also was kann Schönes geben?
Königlich, wirklich.
Königlich. Richtig königlich, ja.
Du und in Österreich sagen wir, ab 11 darfst du auch Gin & Tonic trinken.
Also. Ah, super, das gefällt mir.
Andreas, fangen wir mal bei dir an. Du kommst von der Qualitätsbrennerei Reisebauer. Jetzt heißt du ja Mühlbeck mit Nachnamen und bist ja nicht der Inhaber. Was sind deine Aufgaben? Und du bist ja schon ein bisschen auch dafür verantwortlich, dass der Gin so international so Aufmerksamkeit erregt.
Also ich bin seit mittlerweile 8. Februar 2008 habe ich beim Hans angefangen und ich könnte mir, glaube ich, in unserer Welt, sprich in der Spiritosenwelt, auch keinen anderen Betrieb oder Job vorstellen, weil es sehr familiengeführt geführt ist und einfach die Qualität bei uns im Vordergrund steht. Und der Hans hat mal so einen Leitspruch für sich gesagt, Qualität schafft Freundschaft, und den lebe ich auch in der Kulinarik, im Genuss. Mhm. Zu meiner Person, Moses habe ich damals kennengelernt über einen gemeinsamen großartigen Freund, Juan Amador, bei einem großartigen Sommerfest. Und das ist auch meine Welt. Also nicht nur die Top-Sterne-Küche, aber einfach die gute Gastronomie, das, was halt einfach Genuss ausmacht. Und so sehen wir uns auch in unserem Betrieb. Also angefangen habe ich quasi als Global Brand Ambassador, die Marke Blue Gin als Markenbotschafter nach vorne zu bringen, was uns, glaube ich, auch sehr gut gelungen ist. Mittlerweile, durch das, dass auch natürlich der Betrieb gewachsen ist, wir sehr viel im Obstbrandbereich machen, bin ich für die Verkaufsagenten, Gourmet-Festivals, Messen etc. verantwortlich. Aber was mir auch ganz wichtig ist, Mitarbeiterschulungen. Wir machen einfach ganz viele Mitarbeiterschulungen am Service-Mitarbeiter, aber auch mit den Köchen, weil gerade Spiritose, Obstbrand, gute Qualität wird nicht so schnell erkannt. Jeder trinkt halt gern mal eine Flasche Gin, aber ob es jetzt der billige aus dem Supermarkt um 7 Euro ist oder der Qualitätsbrand, und guter Alkohol belastet den Körper nicht. Also wenn du perfekt brennst, vergärst und was Gutes in die Flasche kriegst, kannst du auch 6, 8, 10 trinken. Immer ein paar Gläser Wasser zwischendurch brauchst du, aber dann geht es dir einfach gut. Und das ist meine Leidenschaft, das lebe ich, und das seit mittlerweile fast 16 Jahren beim Hans.
Würdest du sagen, in der Sterne-Gastronomie, es gibt zu viel Augenmerk auf die Weinbegleitung, gehört dann nicht ab und zu mehr Gin auch dazu?
Du triffst genau den Nagel am Kopf. Ich würde jetzt gar nicht sagen so Gin, aber natürlich auch Gin. Ich war letztes Jahr wieder auf dem BCB in Berlin, einer der größten Spiritosenmessen. Und wir haben ein komplett neues Messestandkonzept gehabt. Also wir haben mit einem großartigen Partner, Lohberger, einen Küchenbauer aus Österreich, anstatt einer Theke, eine Bar, haben wir uns einen Küchenblock auf die Messe gestellt und haben mit einem befreundeten Koch aus Österreich, Clemens Schrammel, ein 6-Gang-Menü auf der Spiritosenmesse gekocht. 6 kleine Handteller und zu jedem Gang eine Spiritose dazu serviert. Ob es jetzt ein klassischer Obstbrand wie Williams Birne Vogelbeer war, unserem Blue Gin oder auch einen schönen Rum dazu. Weil gerade Spiritosen in kleinen Mengen, sprich ich spreche von 1 Cl oder vielleicht maximum 2 Cl, kann auch speisenbegleitend absolut erfrischend sein. Ich würde jetzt nicht das ganze Menü jetzt so machen, aber hier ist ganz viel Potenzial. Und das ist auch eine meiner Aufgaben, wo wir seit, ich sage jetzt mal 2 Jahren, sehr intensiv arbeiten, dass man hier auch den Qualitätsbrand oder die Spiritose auch im Fine Dining oder im Mühbereich vielleicht ab und zu auch mit einbauen kann. Und das macht richtig Spaß auch.
Moses, du warst Küchenchef im Restaurant Amador, damals in Mannheim von Juan Amador. Wie der Andreas gerade gesagt hat, habt ihr euch da ja auch kennengelernt.
Genau.
Danach hat es
den Tag werde ich nie vergessen.
Der ich war auch großartig.
Okay, jetzt müsst ihr raushauen. Was war los?
Ja, wenn ich so in Erinnerung habe, war das, glaube ich, das Finale der Fußball-EM.
Ja,
war
genau. So? Ja, definitiv.
Und Finale war, glaube ich, Spanien gegen
ich kann's dir nicht mehr
Italien, glaube ich, war es.
Ja, stimmt, der Amador. Ja,
und durch das, dass ja
der Amador,
alte Chef spanische Wurzeln hat, haben wir dieses Sterne-Restaurant richtig zerstört. Und so habe ich auch den Moses kennengelernt. Ja. Es war eine wilde Party, auch nach einem Gourmet-Festival.
Und da aber sind wir auch alle Mensch. Im Pool gewesen.
Ja? Ja.
Auch noch, da war noch ein Swimmingpool. Der war
sehr aber ein großartiger Mensch. Ich liebe Moses.
Ich dich auch, Herr Baby, danke.
Drum, wie gesagt, der Bräutigam sitzt immer auf der rechten Seite. Aber das kannst du gerne rausschneiden.
Danach hat sich in die Schweiz gezogen, nach St. Gallen, ins Einstein-Gourmet-Restaurant. Dort hast du dann 2 Sterne gekocht und seit 2020 bist du quasi, ja, im Sport würde man sagen, Free Agent. Weil so habe ich gelesen, du dich verändern möchtest. In welche Richtung hat sich denn dein Küchenstil verändert oder entwickelt?
Also sag mal so, ja, natürlich nach Amador in die Schweiz zu gehen, war eigentlich ein Zufall. Ich sollte eigentlich nur 6 Wochen bleiben und dann sind es jetzt 5,5 Jahre gewesen. Im Einstein haben wir schnell die Erfolge gehabt, waren ein super Team, auch mit dem Sebastian haben wir wirklich als 2 Küchenchefs, was so dieses Konzept noch nicht gab, auch 2 verschiedene Kochstile, Typen, die aber ein Ziel haben, eigentlich neue Wege zu gehen, auch eine flache Hierarchie in der Arbeitswelt, aber auch in der Kulinarik zu sagen, okay, weg vom Ego und Geltungsdrang, sondern Spaß zu haben, aber auch die Expertise, was man hat, ausleben zu können, haben wir, glaube ich, gut geschafft. Und irgendwann war das Thema so back to the roots. Ja, ich meine, ich war über 20 Jahre bin ich unterwegs in diesem Business und habe, wie vorhin gesagt, schon sehr viel Kultur erlebt, erspürt, erschmecken dürfen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, Moses, du wirst nie dahin kommen, wo du hin willst. Ja. Ich wollte 28 Jahre der beste Koch der Welt werden. Ja. Und bin damals natürlich zu den ganz Großen gegangen. Und das war auch super. Und ich bin auch sehr dankbar. Aber ich bin für mich selber nicht mehr weitergekommen, weil ich natürlich jede andere Handschrift kennengelernt habe. Ja. Und so war das Thema, wo ich gesagt habe, okay, hey, ich bin Allgäuer, ich komme aus einem schönen Füssen, aber warum bin ich Koch geworden? Eigentlich wegen einer Mama-Küche. Ja, ich bin wegen Falafel, wegen Hummus, wegen Lahmacun, wegen Kebab, ja, wegen einer Merjimek-Chobasse, weißt du, ja, oder halt auch jetzt G-Köfte, bin ich Koch geworden. Und das hat mich dann animiert zu sagen, okay, ich will eine neue Handschrift entwickeln, wo ich beides verbinde, ja, wo ich den Moses, den deutschen Allgäuer, leben darf mit einer modernen Handschrift und Handwerk, Handwerkskunst, aber auch noch ein bisschen eine Aromenwelt. Und dann kam, wollte ich erst einmal reisen, sage ich mal, in den Orient, weil ich weiß nicht, wo meine Eltern und Großeltern aufgewachsen sind. Ja, ich war noch nie dort. Und das hat mich dann bewegt. Konnte man natürlich nicht reisen, Lockdown etc. Und habe mich aber dann mit mir beschäftigt und mit den Rezepten. War dann immer im Austausch mit meiner Mutter, Großmutter und Tanten. Und so habe ich dann das erste Mal eigentlich angefangen, solche Gerichte zu kochen. Also es war wirklich so eine Selbstfindungsphase, weil ich Zeit hatte auch. Das erste Mal in meinem Leben, wo ich nicht gesagt habe, okay, jetzt habe ich einen Plan, jetzt gehe ich zu dem und dem Koch und arbeite da und da. Sondern das erste Mal, wo ich sage, okay, wow, ohne Businessplan, ohne nichts, ohne finanzielle Rücklagen, sondern wirklich auf sich selbst bezogen und zu sagen, okay, Selbstvertrauen zu haben und sagen, okay, Moses, jetzt bist du 40 und du kannst es und versuch dich nochmal zu entwickeln, selbst wirklich besser zu verstehen, raus aus der Komfortzone. Und das war die beste Entscheidung.
Du sagst ja auch, die Leute wollen aber trotzdem irgendwie noch dem Moses von früher und sind nicht so offen für deine neue Richtung. Warum sind die Personen generell wenig offen für Neues?
Ich sag mal so, ich sehe mich als Brückenbauer, weißt du, zwischen Orient und Okzident, ja. Und viele verstehen das halt nicht, wenn ich jetzt sage, okay, wie heute auch, deswegen tue ich auch gerne polarisieren, aber gekonnt, wie ihr auch, hoffe ich jedenfalls, wie ihr geschmeckt habt, dass ich einen Tatar der Osmanen bezeichne. Ich hätte ja auch sagen können, ein aromatischer Couscous mit Meerrettichjoghurt und Kräutersalat. Das würden die verstehen, ja. Aber warum soll ich etwas umschreiben, ja, wenn ich es beschreiben kann? Und da sind einfach so, sage ich mal, noch keine Erfahrungswerte, ja. Und viele sind da als vorbehalten, weil die sagen, okay, Aromen, zu viel Gewürze, oh, man kennt es ja nicht, ja. So viel Knoblauch, Kreuzkümmel, dann Pfeffer, Paprika, oh, ist mir zu scharf oder zu würzig, es verändert doch, sage ich mal, verfälscht doch das Eigenprodukt. Falsch, wenn du weißt, wie du es zu dosieren hast, hebt es das Produkt hervor. Es ist genauso wie mit dem Gin. Zu viel Wacholder macht alles kaputt, sag ich mal. Zu viel Alkohol, nicht gut gebrannter Alkohol. Hast du zu viel Bitternoten, alles, dann ist es kein Genuss mehr, ja. Und genauso ist es auch mit Gewürzen. Gekonnt einsetzen, gekonnt frech sein, dann, so versuche ich die Leute zu überzeugen. Aber am Anfang sind es viele Fragezeichen, muss ich es nicht verstehen, ja.
Andreas, wie denkst du dazu? Warum sind die Personen nicht so offen?
Ich glaube, ein Riesenthema, was wir in unserer Gesellschaft heutzutage haben, was auf Genuss kommt, ist einfach auch die Ängstlichkeit vieler Konsumenten, die sich nicht trauen, was Neues auszuprobieren. Einfach das Gewohnheitstier, der Gewohnheitsmensch, weder ein bisschen mehr Geld ausgeben für hochwertige Lebensmittel, allein schon beim Einkauf, auch für Spiritosen. Ich glaube, da liegt die Krux, aber auch sehr medial gesehen, weil wir, also ich spreche aus Österreich, einfach die Medien auch ganz viel negativ gerade reinsprechen, wir haben Teuerung, Krieg dort, alles gut. Und jeder ist sich doch am nächsten und schaut, wie halte ich mein Geld zusammen, nicht so offen für Neues. Aber ich glaube, der Mensch ist allgemein viel ängstlicher geworden, aber auch Bezug auf Genuss. Und natürlich alteingesessen. Ich habe einen 4,5-jährigen Sohn, Johannes, und ich erziehe den ganz offen, aber auch auf dem Genuss. Und sein Lieblingsgericht ist Fisch. Ja. Mit 4,5 Jahren. Und Fisch muss bei ihm ein ganzer Fisch sein, mit Kopf, Augen und Schwanz. Und kleine Anekdote dazu ist, letztes Jahr Dezember Kindergeburtstag, 7 Freunde eingeladen. Ich sage zum Johannes, was kochen wir? Sagt der Papa, du weißt, wir haben Fisch. Wir haben dann 2 große Branzinos gekauft und sagt, Johannes, du ladst 3 Freunde ein. Ich weiß nicht, ob die Fisch wollen. Sagt er, macht ja nichts, dann machen wir Miesmuscheln als Vorspeise und so war es halt auch.
Wow.
Und ich glaube, so müssen wir auch die Jugend von heute irgendwo hinerziehen, dass sie wieder offen sind für Genuss. Es gibt ja auch kaum mehr diesen gemeinsamen Mittagstisch zu Hause und das, glaube ich, muss einfach sein, dass wir die jungen Menschen wieder auch zum Essen hinbringen und nicht nur Pizza aus der Schachtel oder irgendwas,
ja,
was ja auch gut sein kann. Aber
ja, und genau das sage ich. Bei mir heißen die Aperitifs heißen Messe. Weißt du, sharing is caring.
Genau.
Und genau die Kunst des Teilens. Weißt du, in die Mitte teilen und sie heißen nicht Tapas, sie heißen nicht ein Apero, ja, oder Hors d'oeuvre. Nein, das sind Messes.
Und da geht es wiederum ums Teilen auch.
Ja.
Einfach, und wenn mir jetzt ein Teller nicht so schmeckt, ich glaube, drei Freunde am Tisch, denen schmeckt es dann
genau
richtig und jedes andere. Und das macht das Schöne auch im Genuss aus. Und da, glaube ich, soll vielmehr die Reise auch hingehen, dass wir dort wieder hinkommen, wo wir hingehören.
Und vor allem halt auch, finde ich einfach, man muss offen sein auch für Neues. Ja? Ich meine, für mich ist die Region die Welt. Ja? Meine Gewürze gibt es halt hier nicht. Ein Sumak oder ein Granatapfelsirup hier sind, ja, die wachsen halt hier nicht. Ja? Aber ich versuche halt so die Symbiose zu erschaffen zwischen Regionalität. Ich mache einen Alpstein-Poulet-Kebab zum Beispiel. Ich bin dafür bekannt in der Schweiz, dass ich einen Kebab mache, aber mit Hühnern, ja, aus dem Alpstein, aus der Region hier Mörschwil bei St. Gallen, ja. Oder eine Forelle, eine frittierte Forelle aramäische Art, die kommt halt natürlich hier 20 Kilometer weit weg von mir, ja, schön aus dem Teich, aber ist Weltklasse, ist wirklich Weltklasse und das ist wichtig, dass die Leute sich halt auch öffnen. Natürlich kann ich doch auch eine Forelle Müllerin oder eine Forelle Blau machen, die schmeckt mir auch, bitte nicht falsch verstehen, aber schau mal her, okay, die Zuhörer sehen mich ja nicht, aber hier, wenn man mich googelt, hier ein 2-Meter-Bart, 2 Ohrringe, ein bisschen braun, eine männliche Statur, ja, vorne flach und hinter Eber, wo soll sich denn die Mama Heber, wie ich immer sage, ja, dann erwarten Sie nicht von mir eine Forelle Blau oder eine Forelle Müllerin. Das habe ich gelernt, das ist meine klassische Basis. Aber wenn ich denen schreibe, eine frittierte Forelle aramäische Art, ja, wo über ein paar tausend Jahre alt ist, dann ist doch auch für die interessant und zu sagen, boah, das habe ich noch nicht erschmeckt. Ja,
und das will ich probieren.
Ja, und das will ich probieren und das ist Authentizität. Ich möchte authentisch sein. Jeder redet davon, oh, bitte sei authentisch, aber dann vertraut auch. Ja? Vertraut einem und unterstützt es halt auch. Und ich glaube, jetzt die neue Generation kommt langsam. Ich habe das, sag ich mal, das Glück, in Zürich oder auch international unterwegs zu sein, weil ich langsam mein eigenes USP schaffe. Aber es braucht sehr viel Mut, Geduld und ja, ein eigenes Engagement, neue Wege zu gehen. Und das, ja, da bin ich froh, dass ich auch so ein bisschen bissig bin, sage ich mal, ja.
Würdest du jetzt auch sagen, Gin kann man nicht nur trinken, sondern kann man auch fürs Kochen verwenden?
Definitiv. Damals hatte ich, ja, im Amador haben wir da eine, da haben wir auf dem Fest auch für euch gemacht, diesen geeisten Gin Tonic, kannst du dich noch erinnern?
Den kann ich mich noch erinnern.
Ja, Gin Tonic Nitro auf Joghurtbasis, Weltklasse, es passt mega, auch hier zu Fleisch zum Beispiel, wenn man sagt, okay, hey, auch da zum Rindfleisch kann ich mir sehr gut vorstellen, den Gin in eine Kebab-Marinade da reinzubringen, ja. Weil wenn du dann diese Grillaromen dann auch hast und so, ja, und dieses Knusprige passt super zu einer Tzatziki-Soße, sensationell, ja.
Und auf der anderen Seite, Andreas, was würdest du sagen, zu welchen Gerichten passt euer Gin am besten?
Gin in Naturform, sage ich jetzt mal, wenn du ihn pur trinkst. Wir haben zum Beispiel in Berlin einen kleinen Gang gemacht, das war, wir hatten den Gang High Five genannt, weil wir ihn in so einer Holzhand, wie man es vom Malereibedarf kennt, und man muss sich vorstellen, wir haben so 6 Slots am Tag gehabt, 50 Minuten, Maximum 12 Gäste, 6 Gänge, wir hatten da ein bisschen Zeitdruck, aber es war so ein High Five, der Gang war in Hintergebirgsrehrücken, plattiert, mhm, so auf Carpaccio-Art, da hatten wir so eine ganz einfache, selbstgemachte, geile Mayo drauf. Bisschen Meersalz drauf und wir hatten dann einen Wintertrüffel von unserem lieben Freund Ralf Boos, den haben wir aber nicht gehobelt, sondern so fein drüber geraspelt und das auf einem guten Grissini gesteckt, so als Fingerfood und da haben wir 1 Zl Wacholder, sprich unseren Blutschirm mit diesem Wacholder dazugegeben und das hat einfach der Trüffel, das aromatische, der Hintergebirgsrehrücken, trotzdem leicht süßes Fleisch, aber mega die Mayo mit guter Säure, das war dann ein perfekter Spiel. Und das Wichtigste ist halt einfach, wenn du qualitativ hochwertigen Gin hast, setzen einfach ein. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, perfektes Gin and Tonic bedarf nicht vielen Bausteinen. Mhm. Schönes Glas, viel Eis. Der Gin-Produzent, was sein Produkt versteht, gibt den Geschmack in den Gin rein. Und dann braucht der Handwerker, Mixologe, Barkeeper, auch der Private zu Hause, wenn er sich eine zurichtet, jetzt nicht noch einen abgeflammten Rosmarin rein oder Zimtstange oder Wacholderbeeren. Verändert das komplette Geschmacksprofil.
Auch gut,
und deswegen und so, ja. Gehalt es einfach simpel. Der Geschmack des Gins ist im Produkt und du brauchst nicht mehr dazu.
Du hast Gurke gerade abwerten gesagt.
Was habe ich gesagt?
Na eher. Also.
Nein, 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 im Gegenteil. Nein, nein, nein. Also höchsten Respekt und Genuss für mich hier.
An was erkennt man einen guten Gin? Also Gin ist ja schon ein Thema, das ja im Moment sehr gehypt ist auch und sehr also im Kommen ist.
Guten Gin ist relativ schwierig zu erkennen. Ich sage mal, Gin ist Geschmackssache, so wie alles im Leben. Individueller Geschmack, aber guter Gin ist halt einfach den, wenn er vordergründig sehr elegant, frischfruchtig nach Wacholder oder Zitrus riecht und nicht dieses Parfümartige überdrüber hat. Und er soll einfach am Gaumen eine Länge, eine Struktur haben und nicht sprittig wirken am Gaumen. Vieles wird halt einfach industriell produziert oder auch falsch mit dem Alkohol eingesetzt, aber er soll einfach angenehm am Gaumen sein. Wir reden natürlich von Superalkoholiker, über 40%, es hat ein bisschen mehr Bums, aber es soll einfach ganz weich daherkommen und
schön elegant.
Ja. Elegant, genau.
Ja. Ja, dann sind wir nun schon am Ende unseres ersten Ganges angelangt. Es geht heute wahnsinnig schnell, ist ja alles auch verkürzt im Vergleich zu einer Regelfolge. Aber bevor ich euch wieder zurück an die Stände zum Vorbereiten schicke, würde ich bitten, noch einen Tipp oder ein Rezept oder zur osmanischen Küche oder einen Insider-Tipp zum Gin an alle da draußen dazulassen. Was habt ihr auf Lager?
Einfach Mini-Martini, also perfekter Martini-Cocktail. Wenn du nicht schütteln und nicht rühren kannst, und damals hat James Bond, ich weiß nicht in welchem Casino Royale, glaube ich, gesagt, geschüttelt oder gerührt, who the fuck cares. Ein perfekter Mini-Martini kann auch so funktionieren. Steck einfach eine Flasche Blue Gin bei minus 18 Grad in den Froster, nimm dir eine Martini-Schale, bisschen Martini zerstäuben übers Glas bei minus 18 Grad, 4 cl rein ins Glas, eine kleine Zeste drüberlegen und du machst deine Frau glücklich mit einem perfekten Mini-Martini und du brichst dir keine Finger beim Rühren oder beim Schütteln. Das wäre so ein kleiner Insider.
Bei mir sind es Hummus, weil jeder fragt mich oft, mir schmeckt Hummus nicht und ich sage, okay, dann hast du was falsch gemacht. Ja. Klassischer Hummus, kauf einfach wirklich gute Kichererbsen, biologische Kichererbsen, weich sie ein über Nacht in viel Wasser, koch sie ungefähr 1,5 bis 2 Stunden auf ungefähr 80 Grad, tu Salz und Natron rein, ja, und lass sie nicht zu wässrig, also nicht zu verkochen, nimm sie heiß raus, heiß verarbeiten und nicht kalt direkt verarbeiten, mit frischem Knoblauch, ein bisschen Petersilie, Koriander, Blattkoriander, Zitronensaft, und eine super Tahina, eine biologische Tahina, die nicht nur vom Supermarkt ist, ja, und kein Olivenöl reinmixen. Nimmt lieber ein hochwertiges Rapsöl, ja, und tu das mixen oder tu dieses ein gutes, fruchtiges, natives Olivenöl einfach mit dem Schneebesen unterheben, dann hast du ein super Resultat und dazu ein frisches, gebackenes Fladenbrot. Das ist zum Niederkien. Das ist mega. Zum Niederkien.
Mir kommt gerade durch den Kopf, also nachdem ja ein paar Tagen Muttertag ist.
Und Mama ist allgegenwärtig, weißt du?
Wollt ihr eure Mama einfach da zu Hause eine Freude machen, dann nehmt den Tipp von Andreas und von Moses mit und beschert ihr einfach einen wunderbaren Muttertag und probiert es einfach mal aus.
Blumen sind überbewertet.
Ja, genau. Wird meistens viel zu viel Geld damit verlangt am Muttertag. Ja, schön, dass ihr da wart, ihr zwei.
Ja, danke für die Einladung.
Ja,
dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag hier. Ich komme später noch vorbei, bei euch am Stand auch.
Du hast ja leicht lachen, du bist nur zum Reden hier, wir müssen jetzt richtig schaffen.
Ja, wir müssen richtig Gas geben, ja.
Aber wir freuen uns richtig.
Reden und genießen und dann schaue ich mal, ob ich noch den einen oder anderen Tipp von euch später unten dann rauskitzeln kann.
Auf alle
unbedingt,
Fälle.
Bitte.
Vielen Dank, mein Lieber.
Also, vielen, vielen herzlichen Dank.
nach diesem tollen Einstieg machen wir doch gleich weiter. Wir wechseln einmal kurz die Mikrofone durch und es geht hochklassig weiter im zweiten Gang oder in der zweiten Runde, wie man es in der Drinksprache sagen wird. Ich begrüße zum einen Koch, der im Restaurant Silberdistel Küchenchef ist und dort einen Michelin-Stern erkocht hat. Daneben ist er ausgezeichnet mit 7 plus Gusto-Pfannen und 2 roten Hauben im Gourmet-Jour. Herzlich willkommen, Florian Wagenbach.
Hi, servus. Schön, dass ihr da sein darf.
Und als zweiten Gast in der Gesprächsrunde habe ich wieder einen Gast aus der Getränkeszene für euch. Vorher gab es ja die Runde Gin. Diesmal gibt's Wein. Ich habe den Winzer Johannes Hasselbach vom Weingut Gunderloch. Das Weingut Gunderloch ist ausgezeichnet mit 4 Sternen im Eichelmann und Vinum, 5 Sternen im Falstaff, 4 Trauben im Gourmet und 4 Fs, sag mal F, ich weiß ja, nicht, im Feinschmecker. Herzlich willkommen.
Ja, super, vielen Dank.
Merk schon, im Weingame bin ich nochmal nicht so beheimatet.
Das lernen wir.
Bevor wir jetzt quasi in die Gesprächsrunde starten, wollen wir mal einen Blick darauf werfen, was ihr uns so mitgebracht habt. Florian, bei dir gibt's heute Beef Short Ribs, richtig. Geräuchertes Lachsöl.
Lauchöl,
da fehlt das U in meinem Text. Senfvinaigrette, Kartoffel-Espuma.
Genau.
Und Johannes, was hast du uns mitgebracht?
Ja, da muss ich natürlich ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen, weil die Kombi war jetzt für einen Riesling-Weingut nicht ganz so einfach, aber ich habe ein schönes gereiftes GG von unserem warmen Weinberg Rotenberg mitgebracht und dann für den zweiten Gang, ich glaube, das ist fast ganz gut, dann einen leichten Cabi, Cabinet Jean-Baptiste aus dem Jahrgang 23, also was frisches und fruchtiges.
Florian, nachdem ja jetzt die Grillsaison auch ein bisschen startet, wie funktionieren die besten Short Ribs?
Für uns funktionieren die besten Short Ribs, indem man sie schön mariniert mit einem Rub, den wir selber machen. Da ist drin Pfeffer, Piment, Paprika, bisschen Schärfe in Form von Cayenne-Pfeffer, brauner Zucker, Salz natürlich, genau. Die marinieren wir über 24 Stunden und dann garen wir die Sous Vide für 36 Stunden und danach am besten auf den Grill.
So, und jetzt in der Kurzversion für alle Hobbyköche daheim.
Genauso, dann werden sie perfekt. Nein, man kann die natürlich schon marinieren und kann die im Topf vielleicht vorschmoren oder Dutch Oven, gibt es ja auch immer wieder, und dann nochmal raus und schön auf den Grill, dann hat man auch eine schöne Barbecue-Soße. Es geht natürlich auch im Dutch Oven, geht es ein bisschen schneller, da muss man halt die Glut im Zaum halten und dann für 5 Stunden im Dutch Oven garen, genau.
Wäre der passende Wein? Du hast gesagt, Riesling ein bisschen schwierig.
Ja, also meint man so im Allgemeinen, aber tatsächlich, wenn der Riesling ein kleines bisschen Reife bekommt und sich dann anfängt zu entwickeln und diese primäre Säure sich so ein bisschen einbindet und die Frucht aufmacht, dann kann, gerade wenn man an so einen warmen Jahrgang denkt, dann kann das unheimlich gut funktionieren, weil man braucht ja Kraft eben zu dem Gericht, was du gerade beschrieben hast. Und wenn der Riesling, wenn er ein paar Jahre auf der Flasche hatte, dann entwickelt er eine gewisse Cremigkeit. Und das passt schon, glaube ich, ganz gut.
Aber bevor wir jetzt natürlich nur übers Essen und Trinken reden, wollen wir es natürlich auch probieren. Florian, du hast 2 Teller mitgebracht.
Genau.
Du selber passt.
Alles gut.
Und dazu den Wein. Ich würde einfach sagen, wir testen mal eine Runde und dann geht's gleich weiter. So, jetzt haben wir es probiert. Was denkt ihr? Matcht das? Matcht es gut?
Ja, wie du schon gesagt hast, gerade eben, der Wein braucht vielleicht noch einen Ticken Kraft, aber ich denke, gerade die Frucht, diese schöne Säure in der Schnittlauch-Senfvinaigrette, das ist nicht ganz verkehrt, ne? Ja. Da entsteht schon was.
Ja, und auch so diese leichte Fruchtigkeit der Soße, das ist dann halt ein wunderbares Spiel, und gerade ein gereifter Riesling, wenn halt auch das Fleisch selbst so ein kleines bisschen Süße mit sich bringt, so einen weicheren Geschmack auch hat, dann geht das gut. Gib dem Wein vielleicht nochmal so 2-3 Stunden im großen Glas oder der Karaffe und ich glaube, dann wird es nochmal ein bisschen besser matchen,
ja, sogar. Ja, absolut.
Jetzt ist ja das Thema Wein ja ein Gebiet, das wollen wir nicht so oft hier im Podcast haben und wo man natürlich, haben wir gerade gehabt, sehr ins Nerdige auch gehen kann. Ich versuche natürlich auch so mein Wissen ein bisschen mit aufzufrischen heute für euch. Johannes, fangen wir mal bei dir halt an. Du leitest ja das Weingut in 6. Generation und ihr baut am geschichtsträchtigen Roten Hang an. Was hat es damit auf sich? Das hört sich ja im ersten Moment ja schon an, als wären da ein paar geschichtsträchtige Schlachten auch geschlagen worden.
Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich könnte jetzt auch 2 Stunden erzählen. Aber also wir wurden tatsächlich, 6. Generation bin ich. Mein Name ist zwar Hasselbach, das Weingut heißt Gunderloch, ist immer noch die gleiche Familie. Wurde halt häufiger über die weibliche Seite weitergegeben. Aber die Idee der Weingutsgründung war von meinem Urgroßvater, damals Bankier. Es gab mal eine Bank, die Gunderloch hieß. Manchmal würde ich mir wünschen, ich finde sie noch, aber sie existiert nicht mehr, weil er mit einer schon sehr, sehr großen visionären Kraft die Bank verkauft hat und in Weinberge investiert hat. Und du hast es eben schon erwähnt, wir haben zwischen Nackenhain und Nierstein, ein bisschen südlich von Mainz immer gelegen, so circa 5 Kilometer Länge, eine ganz besondere Formation, den Roten Hang. Das ist roter Tonschieferboden, der sonst normalerweise immer tief unter der Erde vergraben ist, aber eben der Rhein hat ihn ausgegraben. Also quasi, wir sind am Rand vom Rheintal, das sind steile Hänge und dort finden wir eben perfekte Voraussetzungen für unseren Riesling. Und wir verstehen uns selbst als Angestellte der Weinberge, das heißt, wir versuchen alles für die Weinberge zu machen, damit sie sich eben wohlfühlen, gerade in der aktuellen Zeit. Wir sind öko-zertifiziert, sind nachhaltig zertifiziert, das hat sehr, sehr viel auch mit der Landwirtschaft einfach zu tun. Und wenn wir den Part of the Job richtig machen, dann ist die Arbeit im Keller recht entspannt und dann kriegst du halt wirkliche Terroir-Botschafter. Und das ist eigentlich das, was meine Family seit 6 Generationen mit voller Begeisterung und mittelmäßigen wirtschaftlichen Erfolg, sage ich jetzt einfach mal, aber mit umso größerer Leidenschaft betreibt.
Florian, bist du eigentlich auch Weinliebhaber?
Ja, absolut. Trink gerne Wein. Muss nichts Kompliziertes sein. Von zu Hause auf dem Sofa, fürs Essen natürlich lasse ich mich oft gerne auf Weinbegleitung von Restaurantleitern, Sommeliers oder den Kollegen begleiten.
Ich selber muss mich outen, ich bin da eher ein Amateur, wenn man es überhaupt Amateur nennen kann. Deswegen, Johannes, gleich die Frage an dich oder vielleicht auch an euch beide. Was muss man als Grundwissen unbedingt über Wein wissen, dass man da ein bisschen mitreden kann?
Oh, ich finde es schwierig. Also ich als Nicht-Wein-Profi würde sagen, wenn ich zu Hause Wein trinke, ohne Essen, dann muss er mir schmecken. Dann muss ich damit happy sein, egal was die Flasche kostet. Das darf auch mal was Günstiges sein.
Absolut.
Ich muss damit d'accord sein oder meine Gäste oder Family. Beim Essen sehe ich es ein bisschen anders, da muss er dazu passen. Und oft finde ich halt auch, kriegst du zum Essen einen sehr, sehr, sehr guten Wein, der super matcht. Aber wenn du zu Hause auf dem Sofa trinken würdest, würdest du die Flasche nie ein zweites Mal anfassen.
Ja, das ist schon der Moment ist für den Wein unheimlich wichtig. Was muss man mitbringen? Man muss eigentlich nicht viel mitbringen. Man muss einfach nur eine Begeisterungsfähigkeit für Genuss haben. Und dann ist der erste Schritt vielleicht, ja, auch bei mir persönlich, wie ich angefangen habe, Wein zu trinken, da fühlt sich erstmal überfordert, weil es gibt da ganz, ganz wenig Sachen, an denen du dich festhalten kannst. Etiketten sind grundsätzlich komplex für Nicht-Wein-Nerds. Aber sobald du dich da einfach mal rein anfängst zu arbeiten, und dann muss man sich auch merken, dass es einfach keine doofen Fragen gibt, was den Wein angeht. Gerade wenn man in Restaurants gibt, in guten Restaurants gibt es immer einen Weinfachmann. Und einfach Fragen stellen, einfach probieren, einfach mal eine Flasche Wein empfehlen lassen. Gibt wunderbare auch Wein-Podcasts, wo man dann auch immer gute Empfehlungen kriegt und dann einfach ausprobieren. Das ist das, was auch mir am meisten Spaß macht. Also ich trinke selten die gleiche Flasche zweimal. Und aber auch, wie gesagt, was du schon gesagt hast, auf der Couch schmeckt der Wein ganz anders als nachher im Restaurant. Und es muss halt einfach in die Situation passen. Und dann beim Essen natürlich muss man sich Gedanken machen, dass halt eben der ausgewählte Wein, aber dafür gibt es dann Fachleute, Sommeliers, die einen beraten. Und dann kann das halt das Spiel zwischen Speise und Wein halt echt unheimlich begeisternd sein.
Ja, ich habe einen sehr, sehr guten Freund und auch Kollegen, der bei uns den Weinkeller, sage ich mal, beherrscht im Hotel. Der sagt, Wein kann man nicht lernen, durch Lesen oder sonst was. Man muss einfach trinken, trinken, trinken.
Genau.
Und dann kommt auch das Wissen und der Geschmack und die Erfahrung von alleine.
Ja, und sich nicht so sehr einschüchtern lassen. Es gibt da so eine Hemmschwelle, weil man das Gefühl hat, ich kenne mich da gar nicht aus, ich traue mich nicht, was zu fragen. Ist das überhaupt richtig? Einfach fragen. Einfach ausprobieren und fragen.
Ja, und oftmals ist es ja so auch, dass der Wein ja tatsächlich nur in der Region schmeckt, wo man gerade ist. Und wenn man zu Hause ist und sich Flaschen mitnimmt, denkt man so, was hat man denn da letztendlich gekauft?
Den Effekt kenne ich auch, ja, tatsächlich.
Florian, mit Wein kann man ja auch kochen, beispielsweise in der Soße. Viele, die jetzt zu Hause kochen, also ich sage jetzt mal privat, die kaufen ja irgendwie, sage ich jetzt mal, den billigsten Wein, den sie gerade finden, weil es den auch meistens in den kleinen Flaschen auch gibt. Ist es egal, welcher Wein zum Kochen verwendet wird oder soll man da trotzdem auch gut achten?
Es ist prinzipiell nicht egal, welchen Wein man nimmt. Also der Liter Tetrapack für 50 Cent, der hat keinen Wert. Es muss nicht der teuerste sein, aber wenn ich zu Hause einen Rindergulasch koche und dazu einen Barolo trinken will, dann nehme ich mir 2 Flaschen im Weinhandel, im Supermarkt mit. Eine landet im Gulasch, die andere auf dem Tisch zum Trinken. Dann habe ich eine gute Soße und es gibt den Wein zum Essen, der auch im Essen ist, und dann matcht das auch wunderbar.
Also ist das so ein bisschen so eine Grundregel, also denselben Wein, den ich verkocht habe, dann letztendlich auch mit am Tisch zu stellen. Zumindest für zu Hause.
Mehr oder weniger für zu Hause ist das auf jeden Fall eine sehr gute Grundregel.
Johannes, du musst jetzt bei mir heute ein wenig Pionierarbeit leisten. Euer Herz schlägt dem Weingut für Riesling. Ja. Was macht einen guten Riesling aus und was ist auch ein bisschen der Unterschied zum Silvaner Spätburgunder? Also wir fangen jetzt ganz, ganz tief bei mir heute an.
Ja, das ist kein Problem, dafür bin ich ja hier. Ja, was macht einen richtig guten Riesling aus? Also die Vielseitigkeit, die diese Rebsorte eben ausdrücken kann. Und wir sind zwar, unser Herz schlägt für den Riesling, das steht auch, glaube ich, auch bei unserer Homepage, aber in Wirklichkeit schlägt eigentlich unser Herz für den Weinberg und für unsere wunderbare Region, in der wir arbeiten dürfen. Und für mich ist Riesling einfach ein wunderbarer Kommunikator. Also das ist für uns quasi das Handwerkszeug, mit dem wir arbeiten. Also diejenigen, die sich ein bisschen in der Weinwelt auskennen, die wissen, dass Burgund für viele Winzer einfach ein großes Vorbild ist, weil da immer so diese Idee mitgeschwungen hat, die Herkunft zu kommunizieren. Und das ist was, was in den letzten 20, 30 Jahren von meinem Verband, vom VDP, auch eben sehr stark nach Deutschland rübergebracht wurde, dass wir eben den Wein eher als Transportmittel einer Herkunft, einer Region, eines sogenannten Terroirs begreifen. Und das ist für mich das absolut Faszinierende beim Riesling. Und wir haben gleich noch einen zweiten Riesling, die ganz eng beieinander wachsen, keine 100 Meter voneinander entfernt, aber einen ganz anderen Geschmack mit sich bringen. Und wenn man jetzt mal von unserer kleinen Mikroregion auf die andere Rheinseite zum Beispiel geht, in den Rheingau, dann schmeckt der Riesling auf einmal ganz anders. Und das ist halt das Faszinierende, dass wir eigentlich gar nicht Riesling anbauen, sondern eigentlich eher ein Handwerkszeug, das uns hilft, unsere Weinberge zu kommunizieren. Und du hast den Silvaner angesprochen. Silvaner ist leider so ein kleines bisschen so das ewige Talent der deutschen Weinwelt. Also alle glauben, irgendwann explodiert er und wird super berühmt. Ist das leider in den letzten 150 Jahren, glaube ich, nicht passiert. Ich glaube trotzdem fest daran, dass der Silvaner auch eben genau diese Eigenschaft hat, Terroir zu kommunizieren. Ich baue gerade selbst auch bei uns eine kleine Menge an Silvaner aus, die ich eher so in die experimentellere Ecke dann stelle, wo man halt wirklich auch mal, Riesling ist sehr sensibel, sehr filigran und Silvaner kann schon ein bisschen robuster auch sein. Und deswegen kann man damit auch ein bisschen, sag ich mal, spielen und experimentieren. Macht unheimlich viel Spaß. Ja, es geht im Endeffekt für mich beim Wein eben erzählen, wo der Wein gewachsen ist. Das kann Riesling sehr gut, das kann Spätburgunder sehr gut, das kann unter Umständen auch ein Weißburgunder gut. Grauburgunder meiner Meinung nach nicht ganz so gut, wird trotzdem gerne getrunken und ist auch in Ordnung, hat auch seine Relevanz, möchte ich gar nicht kritisieren, aber ich habe schon ein starkes Faible eben für diese Terroir-Rebsorten.
Florian, du lachst.
Ja.
Hättest du es auch alles gewusst? Ist das ein Wissen, was jeder Koch so ein bisschen benötigt oder hat man oder so als Basic oder hat man dafür sein Sommelier?
Man hat auf jeden Fall sein Sommelier dafür, aber ich bin schon der Meinung, auch gerade bei uns im Restaurant, wir besprechen die Menüs, die Speisefolgen, wie Gerichte aufgebaut sind, mit den Komponenten besprechen wir alles im Team. Das heißt, sowohl die Küche, die hat die Idee, bringt es auf den Teller. Und dann kommt eben die Restaurantleitung, der Service mit dazu. Wir besprechen das alle im Team und dann entscheiden die, was sie vorschlagen, was als begleitende Weine. Wir haben zwei verschiedene. Wir haben eine klassische Weinbegleitung und eine Premium-Weinbegleitung. Und dann wird auch im Team entschieden, matcht es, matcht es nicht. Müssen wir auf eine andere Rebsorte gehen, vielleicht einen anderen Jahrgang, ein anderes Anbaugebiet und einen anderen Winzer. Und ja, da suchen wir das Optimum raus, das einfach auch für den Gast das perfekte Match da ist zum Essen.
Jetzt bin ich ja gefühlt jede Woche in einem anderen Sterne-Restaurant oder zu besprechen mit einem anderen Koch. Hatte ich jetzt so noch nicht gehört. Du hast gerade gesagt, das sind klassische Weinbegleitung, Premium-Weinbegleitung. Wo sind die Unterschiede?
Auf jeden Fall preislich. Ganz klar. und also es sind alles gute Weine, aber es sind halt in der Premium-Weinbegleitung suchen wir halt wirklich auch Premium-Weine aus. Vielleicht auch nur geringe Bestände von sehr, sehr guten Jahrgängen, wo auch nicht mehr der Bestand im Haus ist und dann wird das einfach über die Premium-Weinbegleitung auslaufen lassen und ja, das sind halt hochpreisige Flaschen, sehr, sehr gute Jahrgänge, genau.
Johannes, du hast uns gerade eine zweite Runde eingeschenkt.
Ohne, dass jemand danach gefragt hat, das machen die Winzer halt so.
Das ist jetzt die zweite Flasche?
Genau, das ist jetzt ein Kabinett. Ich habe ja eben schon initial von unserem Weingutsgründer und von dem Gründungsmoment erklärt und das ist jetzt eben ein Wein, der diesen Gründungsmoment feiert und zwar mein Ur-Ur-Ur-Urgroßvater Karl Gunderloch. Sein Spitzname war Jean-Baptiste Gunderloch und der eine oder andere kennt vielleicht den fröhlichen Weinberg von Karl Zuckmeier. Der Hauptcharakter ist benannt nach meinem Urgroßvater. Wir werden da so ein bisschen auf die Schippe genommen in dem Theaterstück, sehr lustig, muss man sich anschauen. Aber im Endeffekt soll dieser Wein halt die Geschichte, die Vision, die Idee eben dieser besonderen Herkunft und die zu verstehen und zu kultivieren, zu hegen und zu pflegen, die soll er erzählen. Macht er auf eine sehr zugängliche Art und Weise, ist ein bisschen mehr Zucker mit drin. Das heißt, wir haben jetzt so einen leichten, leicht feinherben Kabinett vom Nierstädter Peppental, ist sehr frisch, ganz junger Jahrgang und das ist für mich so die Allzweckwaffe. Jetzt habe ich leider meinen Teller schon aufgegessen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch halt eben durch diese frische Energie auch mit dem etwas kräftigeren Gericht das sehr gut aufnehmen hätte können. Probieren wir später nochmal.
Florian, du hast noch nicht probiert?
Nee.
Was würdest du sagen?
Ich kümmere mich.
Wird's gut matchen?
Ja, ja, es würde matchen, aber ich fand den anderen tatsächlich interessanter, gerade zum Gericht.
Genau,
ja.
Klar. Wir sind jetzt hier
einfach jung, frisch,
genau.
Schöne Säure, recht süß ist da.
Genau. Das ist halt auch jetzt ein ganz junger Jahrgang, zugänglicher Wein. Man kann ihn zum Essen trinken, man braucht aber auch kein Essen dazu.
Ich sehe den aber auch schön auf der Terrasse im Sommer, schön kalt, Gläschen Weißwein.
Genau, leichter Alkohol, das heißt, man kann auch schon mittags damit anfangen.
Ja.
Ich versuche jetzt einfach mal
Daydrinking.
Genau. Ich versuche jetzt einfach mal mitzureden. Er riecht doch sehr, 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 sehr fruchtig.
Ja, so Holunder ein bisschen.
Genau, so ja. Sehr, sehr, sehr viele Blüten. Du kriegst dann aber auch Floral, so einen zweiten Geschmack, kriegst dann auch so diese leichte Salzigkeit, was eben durch den Boden auch ausgelöst wurde. Und du hast halt eben so ein ganz erfrischendes Paket. Das ist tatsächlich der Wein, der unserem Weingut weltweit am wichtigsten ist. Also wir vermarkten in über 30 Ländern unsere Weine und das ist eigentlich der Wein, der in jedem Markt funktioniert, weil er halt einfach genau diese verschiedenen Triggerpoints einfach abruft. Ja, ja. Essenskombination wunderbar, auch so leichtere Gerichte, aber auch eben einfach als toller Wein. Einfach nur so.
Wir sind ja jetzt hier im Allgäu und ich werde es nie verstehen. Jeder, der fleißig zuhört, weiß das ja, aber es wird langsam besser. Na gut, vielleicht verstehe ich es dann doch irgendwann mal. Es sind Käsegänge. Florian, ich habe bei dir nachgeschaut auf der Karte. Du hast auch einen Käsegang auf deiner Karte stehen. Und oftmals ist mir Käse auch mit Wein zusammen. Das ist so ein Klassiker auch zu Hause mal auf der Couch. So diese Spieße, wie man so kennt. Was ist eures Erachtens dazu ein gutes Pairing? Beziehungsweise wie kann ich denn diese klassischen, ich nenne es jetzt mal altbackenen Spieße so ein bisschen aufpeppen, um dann nochmal einen extra Zauber reinzukriegen?
Boah, das ist schwierig, diese altbackenen Käsespieße, wo eine Walnuss und eine Traube dran ist, super. Aufpeppen, weglassen und ein Stück Käse auf ein Brett tun, Messer dazu, ein gutes Brot, vielleicht eine Marmelade oder ein Chutney, bisschen Butter, wenn man braucht, und dann eine Flasche Rotwein auf den Tisch. Ich glaube, das ist das perfekte Match für zu Hause und ich denke auch, dass wenn die Family am Tisch sitzt oder Freunde, Verwandte, einfach ein schönes, großes Stück Käse auf den Tisch, vielleicht zwei Messer dazu und dann läuft es von selber. Jeder schneidet sich das runter, was er will, jeder nippt an seinem Glas und dann ist es sehr gesellschaftlich. Bei uns im Restaurant, klar, wir matchen die Käse saisonal, auch mit Salzigkeit, Süße, Säure und da muss es auch nicht zwingendermaßen immer ein Rotwein bei uns sein, sondern es kann auch mal ein Rosé sein, es kann auch mal ein Weißwein sein, es kann auch mal eine Spätlese sein. Ich glaube, da ist vieles offen, was für so einen Käsegang und die Komponenten, die außen rum gebaut sind, da ist vieles offen.
Gibt es da gewisse Grundregeln, welcher Käse mit welchem Wein oder Weinsorte, Rebsorte ein bisschen gut funktioniert?
Das, was dir am besten schmeckt, ist die beste Kombination. Also man hat früher, glaube ich, viel mehr in so Kategorien gedacht und hat gemeint, das darf man und auf gar keinen Fall Weißwein zum Rindfleisch und sowas. Da gab es früher noch viel mehr Konventionen. Ich glaube, das verändert sich alles, weil auch die Weinwelt und auch die ganze Foodwelt ist einfach so wunderbar komplex, dass da eigentlich immer das, was einem am besten schmeckt, ist die beste Kombination. Und ich finde es auch wunderbar. Ich gehe auch gerne gut essen, bin häufiger in guten Restaurants zu Gast und einfach, dass es alles ein bisschen entspannter wird und dass man wirklich auch einfach eingeladen wird, das einfach das Erlebnis zu steigern, das Gefühl zu steigern. Und man muss nicht mal, man hat so früher das Gefühl gehabt, wenn man in ein Sternerestaurant geht, da muss man aufpassen, dass man sich nicht irgendwie benimmt, dass man sich gut benimmt. Ich glaube, das wird alles ein bisschen entspannter und das spiegelt dann auch das Essen und die Pairings einfach wieder. Es geht ums Erleben, es geht ums Ausprobieren und das ist einfach das Schöne.
Also man will ja ein Erlebnis schaffen, der Gast muss an dem Abend rausgehen und sagen, das war toll und das war nicht nur tolles Essen, toller Wein, sondern ich habe was erlebt. Es war ein magischer Abend von mir aus und daran muss er sich erinnern. Ja, wir müssen Erinnerungen schaffen und wenn wir das einfach schaffen in der gehobenen Gastronomie, dann haben wir den Gast auch gecasht. Nicht nur über Essen und Wein, sondern einfach über das Konzept, über das Gesamtkonzept, über das Erlebnis.
Ich finde, also mein Slogan ist ja immer, ein gutes Essen oder ein schöner Abend war es, wenn du mit einem Lächeln aus dem Restaurant rausgehst am Ende des Tages dann auch.
Genau. Genau, ja, absolut. Und ich glaube, das ist dieses Gesamterlebnis, von dem du auch eben gerade geredet hast, was für den Gast wichtig ist. Und da gehört die Atmosphäre dazu und das alles muss halt irgendwie zusammenpassen.
Du hast ja tagtäglich mit Wein zu tun. Jetzt, wenn du sagst, du gehst in, sag jetzt mal, gutes Restaurant.
Ja.
Gibt ja oftmals auch eine Weinbegleitung. Ist das was, was man tatsächlich als Winzer dann, sage ich jetzt mal, auch in Anspruch nimmt? Ich habe mal mit einem Sommelier in einem Restaurant gesprochen, wo ich Sternenrestaurant, wo ich privat war. Der meinte, er würde es nie nehmen. Er würde zu einzelnen Gerichten mal zwei, drei Gläser dazu bestellen. Ich habe selber bei einer Aufnahme mal komplette Weinbegleitung dazu genommen. Der Abend war sehr, sehr lustig dann. Also es ist ja schon auch viel.
Ja, also ich glaube, dass eine gute Weinbegleitung eine unheimliche Bereicherung für ein Essen sein kann, weil ich sage jetzt mal, ich gehe normalerweise mit meiner lieben Frau essen, wir sind zu zweit und dann ist halt auch meistens nach spätestens zwei Flaschen dann noch irgendwo eine Sense. Das heißt, man kann gar nicht so viel probieren, wie man eigentlich möchte. Wenn du jetzt aber eine Weinbegleitung, klar, es kann auch die sein, wo quasi die schwergängigen Weine dann abverkauft werden, das ist die eine Sache, aber in guten Restaurants ist es eigentlich eher so, dass du halt, du hast so einzelne Schätze in deiner Schatzkammer, wie du es auch erklärt hast, wo man sagt, was passt hier richtig gut zusammen, und dann, wenn es wirklich gut durchdacht ist, dann kann eine Weinbegleitung, und ich kenne dieses, man nimmt eigentlich nicht die Weinbegleitung, klar, mal häufiger sind dann die interessanteren Flaschen eben nicht, die muss man dann separat holen, klar, aber wenn du jetzt sagst, du willst halt zu jedem Gang auch, da hat sich der Koch mit dem Sommelier zusammen was ausgedacht, dann ist die Weinbegleitung eigentlich echt immer, finde es in einem guten Restaurant ist immer eine sichere Bank. Macht das sehr gerne.
Sehe ich auch so. Also man lässt sich halt drauf ein, was einem geboten wird. Ja?
Genau.
Essen, Getränke, passt, matcht. Wenn ich zwei Flaschen Wein bestelle, einen Weißwein und einen Rotwein, dann weiß ich am Ende nicht, oder auch nicht am Anfang, passt das überhaupt zum Essen? Weil dann muss ich mir von vier Gerichten, wo ein Weißwein dazu passen könnte, irgendeinen aussuchen, der jetzt mit allen vier irgendwie kombinierbar ist. Aber das ist unmöglich. Ja. Diesen Wein gibt's nicht.
Ja. Jetzt haben wir ein bisschen über Wein gesprochen, jetzt widmen wir uns ein bisschen der Allgäuer Küche. Du, Florian, du hast gesagt, gebürtig aus Ulm, aber du lebst sehr lange hier im Allgäu. Du hast auch ein bisschen Allgäuer Wurzeln, aber dennoch, Johannes, was fällt dir als erstes bei Allgäuer Küche ein?
Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendwelche Fettnäpfchen tappe. Nein, also Allgäuer Küche, ich finde es gerade unheimlich interessant. Also klar, ich liebe deftige Wirtshausküche, wenn du mal so eine richtig gute Portion Käsespätzle oder auch mal wegen mir eine Schweinshaxe, das braucht man auch manchmal, gerade wenn man hier in den Bergen unterwegs ist. Was ich aber gerade unheimlich spannend finde, ist, also das ist zumindest mein Gefühl, dass es schon so eine gewisse Erneuerung hier in der Allgäuer Küche gibt. Es gibt unheimlich viel, ja, neue Ideen, frischer Wind hier in der Küche, wo dann einfach auch eine Neuinterpretation und eine gewisse Leichtigkeit mit in die Küche kommt. Und das finde ich schon super spannend. Und ich komme jetzt schon seit 20 Jahren regelmäßig ins Allgäu, weil Familie meiner Frau hier ein Ferienhäuschen besitzt. Und da habe ich das schon mitbekommen. Am Anfang war wirklich so die Auswahl in den Restaurants noch relativ beschränkt, aber mittlerweile geht sehr, sehr viel auch in Richtung einer Art, sag ich mal, Herkunftsküche, wo du auch merkst, da machen sich Leute Gedanken, dass sie eben halt das Weiderind hier aus der Region nehmen, den Käse hier, der hier in Bergen auch die Kühe geweidet haben und so. Das ist schon unheimlich spannend und ich glaube, das ist das, was ich, glaube ich, gerade am spannendsten finde. Aber ja, oder auch mal einfach eine schöne Wurstplatte oben auf der Berghütte ist auch einfach genial, muss man auch sagen. Das ist genau wie beim Wein. Manchmal muss es halt eben der einfache Wein für die Couch sein. Und manchmal halt eben der gehobene Wein fürs Sternemenü.
Wie hat sich's verändert aus deiner Sicht? Und ist man im Allgäu mittlerweile mehr stolz für die Produkte, die man tatsächlich hier vor Ort hat?
Absolut. Also, so wie du schon gesagt hast, ja, Allgäuer Gerichte, Käsespatzen, Krautkrapfen, die Klassiker. Aber wie du auch schon gesagt hast, es ändert sich immer mehr. Sprießen, Manufakturen, Fischzuchten aus dem Boden, die wo wirklich richtig gute Sachen machen, wo es auch für uns total spannend machen, damit zu arbeiten. Und ich denke auch, die Küche wird kreativer, leichter, nicht mehr so schwer, nicht mehr so fettig. Ja, der Allgäuer Käse gehört immer noch dazu und man ist auch stolz auf seine Region. Ja, wir sehen das auch, wir haben ein Tal weiter eine tolle Fischzucht. Die sind stolz, da kaufen die Restaurants ein und das ist richtig, richtig gute Ware, was die da abliefern und auch mit Käse und anderen Sachen. Da kommt auf jeden Fall viel bei rum und viele, viele neue Ideen und ich glaube, da ist auch jeder stolz und auch jeder aus der Gastronomie stolz darauf, dass wir dann solche Produkte haben, mit denen wir arbeiten dürfen.
Jetzt ist ja bei Wein ist es ja auch so, dass es ja oftmals, wir hatten es gerade vorher mit Moses und mit Andreas, die hatten eine witzige Begebenheit, beim WM-Finale war das so, wo sich beide kennengelernt haben. Ihr beide kennt euch ja davor noch nicht. Jetzt ist es aber bei Wein ja trotzdem so, dass man oftmals einen lustigen Abend damit verbringt. Und jetzt mal Hand aufs Herz, was war die Geschichte eures Lebens in Bezug auf Wein und lustigen Abend?
Fang du an.
Boah, jetzt muss ich nachdenken. Also das, ich sag jetzt, an die besten Abende kann ich mich nicht mehr erinnern. Nein, so ist es nicht. Also es gab so viele Momente wirklich, wo du das Gefühl hattest, du feierst gerade einfach das Produkt mit Freunden. Und das ist wirklich, wenn sich die Branche trifft, egal ob jetzt irgendwie auf einer Weinmesse oder irgendwie bei einem Gourmet-Festival wie hier, das Feiern des Produktes, ob es jetzt Wein ist, ob es jetzt Küche ist, das sind eigentlich so für mich diese geilen Momente, wo es halt echt einfach Spaß macht. Und da realisiert man auch mal, mit was für einer coolen Branche wir arbeiten dürfen. Also von daher, ich kann keinen einzelnen Moment nennen und die schwierigen Geschichten lasse ich jetzt besser mal, bin ich mal kurz ruhig. Aber wirklich so der Austausch, das gegenseitig mit der Begeisterung infizieren, das ist eigentlich das, was ich genial finde.
Ja, ich war auch gerade ein bisschen am Struggeln. Was für eine Geschichte, was darf man hier sagen?
Haut raus, alles ist erlaubt.
Ja, die schönen Abende oder die schönen Geschichten in Verbindung mit Wein und auch mit Essen oder sind einfach die gesellschaftlichen Momente. Wenn du eine Flasche aufziehst, einschenkst, jeder stößt an, man hat Spaß zusammen. Und da ist es, man muss nicht immer bei gutem Essen sein, es darf auch einfach sein oder... Man ist in einem tollen Restaurant mit der Family, mit dem Team und genießt den Wein, genießt das tolle Essen. Man hat einfach einen schönen Abend und wie wir vorher schon gesagt haben, wenn wir aus der Branche Gastronomie, Wein am Ende vom Tag von dem Tisch aufstehen und sagen, es war geil, es hat einfach Spaß gemacht, dann sind es für uns auch die schönen Momente, wo wir mit dem Grinsen vom Tisch aufstehen und dann ins Bett gehen.
Aber es ist so gut, der Wein macht keinen Kopfweh, oder? Wenn man zu viel hat.
Nee. Also tatsächlich ist es so, wenn du aus so einem Abend wirklich, und wenn ich mit Freunden weggehe, dann trinken wir auch wirklich gerne Wein und wir lieben das und dann trinkst du halt auch ein bisschen mehr. Aber wenn du halt auch genauso wie bei gutem Essen wachst am nächsten Morgen auf, fühlst dich nicht voll. Bei gutem Wein, wenn es viel war, wachst am nächsten Morgen auf und fühlst dich frisch wie ein Vogel. Und das ist eigentlich das Schöne.
Der Vogel würde ich auch mal gern sein.
Auf was freut ihr euch am meisten am heutigen Tag?
Ja, ich hoffe, dass ich auf jeden Fall mal hinter meinem Tisch wegkomme und mal einfach rumgehen kann und die verschiedenen Gerichte, die es heute hier wirklich auf einem Top-Niveau gibt, auszuprobieren. Das,
ja, einfach die Gesellschaft mit allen, das Netzwerken, was man hier wieder machen kann, trifft interessante Leute und ich glaube, am Ende des Tages sind alle Gäste happy und wir haben einen schönen Tag und trinken nachher noch ein Gläschen Wein zusammen und lassen den Abend oder den Tag Revue passieren und sagen, es war cool. Das sind die schönen Momente, wenn die Gastro dann am Ende doch nochmal kurz unter sich ist, anstößt und dann passt.
Wir haben zwar vorher gerade schon ein bisschen über Tipps und Tricks gesprochen, in Bezug auf Wein und natürlich auch Essen, aber zum Schluss, bevor ich euch jetzt quasi ans Tun schicken, weil es steht gleich Fototermin an und ihr müsst, glaube ich, dann auch schon vorbereiten, ne? Geht ja schon bald los. Dürft ihr zum Schluss nochmal einen raushauen. Habt ihr einen kleinen Tipp oder ein Rezept zur Allgäuer Küche, beziehungsweise bei dir, Johannes, zum Wein?
Ja, also ich glaube, am Ende werden die Leute am glücklichsten sein, eben einen Wein zu haben, der in vielen Situationen passt. Und das wäre bei uns eben der Kabinett Jean Baptiste. Das ist wirklich so die Allzweckwaffe. Von der Allgäuer Käseplatte bis zum Kässpatzen. Geht da alles.
Ja, einfach kochen. Es gibt kein Rezept, was für alles zugeschnitten ist. Man muss einfach aus dem Bauch rauskochen und seine Erfahrungen machen. Ich glaube, das macht am meisten Spaß, wenn die ganze Familie an den Herd kommt oder an den Tisch kommt, der eine schnippelt, der andere brät was an, der andere macht das Gemüse und dann haben alle Spaß. Und ich glaube, dann entsteht auch was sehr Gutes, wenn man einfach mit Lust und Laune kocht und nicht immer strikt nach Rezept, sondern so wie es einem auch am besten schmeckt am Ende.
So, den letzten Tipp, den locke ich dir jetzt trotzdem raus. Was ist der perfekte Käse für die Allgäuer Käsespätzle?
Weißlacker, immer Weißlacker dazu.
Viele machen sie ja natürlich anders, kaufen den, was sie kriegen, in Tüten im Supermarkt.
Nein, in die Sennerei gehen, einen guten Bergkäse kaufen, einen Romador und dann noch ein kleines Stückle Weißlacker. Der ist zwar stinkbestialisch, ist räst, das kracht, aber er bringt einfach den richtigen Bums für die Kässpatzen. Ja.
Und mit dem Tipp beende ich die zweite Runde oder den zweiten Gang. Jetzt wartet dann gleich noch die letzte Runde auf euch. Seid gespannt, gibt nochmal einen Koch bzw. ehemaligen Sternekoch auch. Und dann widmen wir uns dem Thema Bier. Nachtschind, Wein, Bier. Verträgt sich's in der Reihenfolge, Johannes?
Na, einfach ausprobieren, haben wir schon häufiger gehabt. Funktioniert.
Seid gespannt und dann geht's gleich weiter. Auf geht's in die dritte und damit letzte Runde. Quasi das Dessert. Und dazu gibt's jetzt die Kombination Food und Bier. Das hat man in der Kombination schon öfters gehört. Und auch meine zwei nächsten Gäste hat man in der Kombination schon öfters gesehen, denn sie gehören mittlerweile zu einer Familie. Als Koch in dieser Runde habe ich für euch Simon Brockscher hier bei mir. Er war Küchenchef damals im Srabur bei Juan Amador. Er war in Sydney im Kui Restaurant.
Ja, genau, Kui Restaurant.
Kui Restaurant und noch bei vielen weiteren hochklassigen Restaurants. Und zuletzt als Betriebsleiter vom Tabayama. Tabayama, ja, da war schon was, da klingelt es bei euch bei einem, ja, in Folge 12 war ich bei Igor Jakuschenko.
Jawohl.
In Tabayama, wer es nicht gehört hat, kann das natürlich gerne nachhören. Und aktuell hat es ihn aber der Liebe wegen ins Allgäu verschlagen, nämlich ins Hotel Helmer, das er zusammen mit seiner Partnerin Franzi Helmer leitet. Und das ist auch der perfekte Übergang zum zweiten Gast am Mikrofon, Andreas Helmer. Er ist Inhaber des Schlossbrauhaus Schwangau. Und beide einen eigentlich drei Sachen. Sie sind erstens Organisatoren der Veranstaltung heute. Zweitens, sie sind beide auf der Welt viel rumgekommen. Und drittens, da war was, Simons Partnerin Franzi Helmer, mein Gast Andreas Helmer, ein der gleiche Nachname. So, und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ihr seid ja nicht nur einfach Organisatoren, die sich mal zufällig kennengelernt haben, sondern ja irgendwie eine Familie. Wie seid ihr verbandelt?
Verbandelt waren wir ja über meine Cousine Franzi, die mit Simon bei mir hier im Haus Faschingsprinz und Prinzessin waren. Und da haben wir viele Nächte oder Tage gefeiert. Und da haben wir uns sehr gut kennengelernt. Und ich glaube, aus dem ist es heute auch geboren.
Seit April letzten Jahres, vorletzten Jahres, Entschuldigung, also seit zwei Jahren, hier in Schwangau. Und klar, dann ist es schon ein Dorf, was einen starken Zusammenhalt hat. Und der Andi als größter Wirt hier in Schwangau, der ist natürlich auch ein bisschen Anlaufstelle, nicht nur am Fasching, auch sonst das ganze Jahr über. Und klar, da haben wir als motivierte Geschäftskollegen und jetzt auch Partner in gewisser Weise auch viel miteinander zu tun.
Jetzt habe ich gerade gesagt, ihr seid beide viel in der Welt rumgekommen. Simon, bei dir, du warst in Sydney bei Peter Gilmore. Hol uns mal ab, wer ist Peter für diejenigen, die ihn nicht kennen, und was macht ihn so besonders und wie hat die Zeit dich geprägt?
Ja, ein ganz besonderes Restaurant in Sydney, was ja, sag mal, vor 10 Jahren wahnsinnig gehypt worden ist, auch in der San Pellegrino-Liste dort in den Top 10 gewesen ist. Ich habe damals von dem Restaurant gelesen, habe gesagt, das interessiert mich, wie er kocht, mit welchen Produkten er arbeitet, das ist wahnsinnig regional und macht so ein bisschen einen anderen Stil. Trotzdem hat es irgendwie eine Klassik und das hat mir immer gut getaugt. Ich sag, super, da gehe ich jetzt mal hin, habe mich initiativ beworben. Die Antwort war ja, kommst vorbei für ein Probearbeiten. Das ist jetzt natürlich schwierig, Probearbeiten nach Sydney fliegen. Habe ich dann trotzdem gemacht und dann hat es ja Gott sei Dank funktioniert, ja.
Andi, du warst auch in der Weltgeschichte unterwegs. Was war bei dir der ausschlaggebende Punkt?
Ja, 2004 nach meinem Studium zum Braumeister war der Jobmarkt in Deutschland sehr voll. Und dann haben wir gesagt, was macht man als Bierbraumeister? Ja, man sucht sich einen Job auch außerhalb von Deutschland, Europa. Und soweit sind wir, bin ich dann auf diese Ingenieur in Betrieb in die Maschine kommen. Also wir haben dann Automatisierungstechnik für große Brauereien gemacht, weltweit, und bayerische Braukunst in der ganzen Welt verbreitet. Das war der ausschlaggebende Punkt.
Und du warst ja in Spanien, glaube ich, in Serbien und ja, glaube in Asien ja auch.
Ja, das Ziel war bayerisches Bier. Das Ziel war ja immer bayerisches Bier. Also von dem her, der Konsens war gut.
Bevor wir jetzt weitermachen, habt ihr ja auch was mitgebracht. Du, dein Bier und von dir dein Gericht. Was zeichnet dein Gericht heute aus, das du heute präsentierst?
Ja, wir haben das jetzt schon seit ganzer Weile auf der Karte. Und zwar wollten wir nicht einen gebeizten Lachs machen, sondern eher so einen leicht geräucherten, gebeizten Lachsforelle, was es hier vor Ort gibt. Und der Tirol Frisch, der Franz, der macht hier von Schwangau circa 25 Minuten weg, hat eine tolle Fischzucht, wo halt ein wahnsinnig gutes Produkt hat. Wir tun das kurz beizen, danach leicht räuchern. Und dann haben wir das gepaart mit roter Beete, Luftzwiebeln, die wir selbst gesammelt haben. Die Zwiebelsorte, die sibirische Taschenzwiebel, die wächst parallel zur Bärlauchzeit. Das ist eine ganz was Besonderes, was halt keiner kennt. Und gerade weil es keiner kennt, ist es eigentlich ganz cool. Und dann gibt es auch noch ein Meerrettich-Eis dazu. und Ringelbeete.
Unser Grafiker kennt es auch nicht, Luftzwiebel. Haben wir dreimal ermahnen müssen, genau, dass er das
Er wollte es uns nicht glauben. Ich habe ihm Beweisfotos von der Ernte quasi schicken müssen.
Er wollte es nicht aufnehmen.
Wie schauen Luftzwiebeln aus?
Also kleine grüne Zwiebeln. Also wie so kleine Perlen schaut es aus. Das ist keine Molekularküche, es ist einfach nur eine Zwiebel. Die wächst halt einfach so.
Andi, bei was zeichnet dein Bier aus? Und bei was kommt es beim Bierbrauen an? In Bayern haben wir das Reinheitsgebot 1516 aus Ingolstadt, meine Heimat. Darf ich auch mal stolz drauf sein?
Ja. Na, wir haben jetzt heute natürlich unseren Maibock als Saisonbier hervorgehoben, weil wir wirklich diese saisonale Vielfalt vom Bier mit demonstrieren wollen. Weil das ganze Jahr, der Jahreskreis geht mit der traditionellen Bierbraukunst einher. Und so gibt es immer nach dem Doppelbock im Winter dann eben diesen Maibock und dann geht es weiter. Das ist immer nur zurückzuführen auf die Zeit bevor es die technische Kühlung gab. Also der B-Brauer lebt das nur und diese industriellen hellen Biere, die es natürlich das ganze Jahr gibt, die wollen wir ein bisschen ausklammern und immer schauen, dass wir immer eine saisonale Sorte dazu bringen. Und so ist jetzt Maibock, Weizenbock unser saisonales Bier und das wollen wir heute in den Vordergrund rücken.
Du hast ja schon relativ früh als Ziel gesetzt, eine eigene Brauerei mal zu besitzen. Wie kam es zu dem Traum? Es ist ja kein Kindheitstraum, das sag jetzt mal jeder hat.
Ja gut, wenn man gern Bier trinkt, kommt es vielleicht dazu. Aber das ist, dass ich bin in der Gastronomie aufgewachsen, bei meinen Eltern, bei meinem Onkel am Campingplatz habe ich sehr viel Gastronomie immer miterlebt und das Bierbrauen war einfach so die Schnupperlehrerfahrung. In der Brauerei habe ich gesagt, Bierbrauen wäre super. Und dann haben wir gedacht, Brauerei und so Gastronomie passt zusammen.
Bringt natürlich auch den Vorteil, man hat wahrscheinlich sehr viele Personen um sich rum, die dann immer von einem Bier wollen auch, oder?
Natürlich, also Freibier wollen alle. Da bezahlen das dann schon schwieriger, mit der Abnahme auch. Aber so Freunde kriegt man schnell mit Bier.
Jetzt habe ich es gerade gesagt, es gibt ja bei uns das Reinheitsgebot 1516. In anderen Ländern gibt es das ja nicht. Und Bier wird da ja teilweise ein bisschen anders gebraut. Macht das was von der Bierqualität einen Unterschied? Macht es das automatisch schlechter?
Ja, kann man so nicht sagen. Ich bin kein Verfechter, der sagt, wir müssten immer, das Reinheitsgebot ist das Beste, sondern Reinheitsgebot ist unser Ding in Bayern. Wir stehen dafür und das ist auch richtig. Aber natürlich gibt es auch sehr viele internationale Biere, die nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut sind und sehr gut sind. Also es gibt auch allein in Europa schon, Belgien macht sehr gute Biere, die nicht nach dem Reinheitsgebot sind. Und auch weltweit gibt es natürlich unterschiedliche Sorten von Bier, die ohne Reinheitsgebot sehr gut funktionieren. Aber Tradition und unser Reinheitsgebot verpflichtet natürlich auch zur Qualität.
Simon, du warst ja Sternekoch, ich sage jetzt mal bewusst warst, weil ein Stern hängt ja immer im Restaurant auch ein bisschen.
Ja.
Hast dem Ganzen jetzt ein bisschen den Rücken gekehrt und kochst hier im familiären Betrieb im Hotel Helmer. Gibt es einen Grund, sag jetzt mal außer der Liebe, wegen, warum du der Sternegastronomie den Rücken gekehrt hast oder juckt es dich schon noch in den Fingern und ist vielleicht auch so ein kleiner Traum fürs Hotel?
Also geplant ist es nicht. Wer weiß, was kommt. Also das ist ja einfach so, ich meine, das passiert. Ich habe in Frankfurt, als ich aufgehört habe, damals mich dazu entschieden, einen Betriebswirt zu machen. Der ging 2 Jahre und danach habe ich dann schon geschaut, okay, was gibt's? Habe mich dann zunächst erstmal als Koch beworben oder als Küchenchef und da war halt aber einfach nicht der Betrieb dabei, wo ich sage, das passt jetzt. Und dann ist es halt dazu gekommen, dass ich eben Stawayama als Betriebsleiter eröffnet habe. Eine ganz andere Herausforderung. Habe dann auch gemerkt, klar, eher es juckt mir schon in den Fingern, aber eher einfach nur in die Küche zurückzugehen und dann kam das halt so eins zum anderen und dann bin ich jetzt da hier gelandet und bin eigentlich wahnsinnig zufrieden und jetzt, für mich ist jetzt, also klar, ist das natürlich stolz, wenn man einen Stern erkocht hat. Ich habe das viele, viele Jahre gemacht, nicht nur als Küchenchef, sondern auch in verschiedenen Sternerestaurants. Dennoch, ich glaube, mein aktueller Gedanke zu Sternen eher so, dass es verschiedene Arten und verschiedene Qualitätsstufen gibt, auch in Richtung Aufwand, was ist dann irgendwie ein Stern wert oder was ist vielleicht einfach hochwertige Küche und dann ist für mich aktuell schon Authentizität wichtiger als irgendwie eine Auszeichnung, die es gibt, ohne das schlecht zu reden. Also was ich toll fand, als der Guy Micheler entschieden hat, dann auch den Grünstern zu machen. Bei unserem Festival ja auch einer, der Konstantin, der den Grünstern hat vertreten. Und ich meine, das zeigt schon, dass die auch weiterdenken, weiter mitmachen, aber es hat viele Facetten. Also es gibt nicht nur Sterne-Restaurants, die gut sind, und es gibt auch ganz viel, ganz einfach bodenständige Wirtschaften, so von mir so Schweinshaxe gibt oder was auch immer, die toll sind und die authentisch sind und wo man einen wahnsinnig tollen Abend verbringen kann.
Du kochst ja bei dir in deiner Küche, sag ich jetzt mal, bodenständig, lokal, und du hast ja immer noch ein kleineres, feines Menü dazu. Für dich die perfekte Ergänzung?
Ja, absolut. Also das ist eigentlich eine gute Sache, weil durch dieses Konzept kommt jeder so ein bisschen auf seine Kosten. Also, die meisten unserer Gäste, die wollen halt einfach eine gute, bodenständige Küche, und das passt dann auch für die meisten, und dann haben wir trotzdem hier oder da mal Leute, die sagen, oh super, jetzt möchte ich heute mal ein Fünf-Gänge-Menü essen. Und was ein Riesenvorteil ist, es kommt nicht zu Überstunden. Also man weiß, Sterne-Gastronomie ist halt einfach wahnsinnig aufwendig, wenn man das jeden Tag leisten muss. Vielleicht nicht nur ein Menü, sondern zwei Menüs oder wie auch immer. Dann wird es halt schnell aufwendig, man will immer mehr, und so hält sich das in Grenzen, und die Mitarbeiter haben ordentliche Arbeitszeiten und können trotzdem sich mal so ein bisschen austoben und auch ein bisschen Feindeining machen.
Andi, jetzt hast du bestimmt auch schon mal beim Simon gegessen. Wie würdest du seine Küchen oder seine Kochkunst beschreiben? Jetzt bin ich mal ein bisschen geschert.
Gut, bei mir ist die Interpretation dann traditionell. Also ich freue mich natürlich, wenn wir traditionell nicht abgehobene Küche präsentiert kriegen oder bekommen, können wir uns auch besser damit identifizieren als nicht Hochfeinschmecker. Also
ich habe es vorher gehabt im zweiten Teil von der Folge. Verkauft sich das Allgäu ein bisschen unterm Wert im Hinblick der Produkte, die es hier gibt?
Allgäuer Understatement, habe ich mal gesagt. Das ist so ein bisschen, ja, da man redet nicht so gern über die guten Sachen, die man so macht. Vielleicht, aber er ist ja sympathisch, oder? Also eigentlich,
und funktioniert auch.
Und funktioniert ja auch, genau.
Das Allgäu hat sich ja nicht umsonst als Ferienregion gemustert. Also wir stehen ja auch gut da. Aber man muss auch nicht alles an die große Glocke hängen. Also die Leute oder auch die Gäste merken es ja selber. Also es gibt ja die Gäste, die suchen sich selber ihre Lokals, Gaststätten, Restaurants aus und kommen dann jahrelang zu uns. Das kommt nicht von ungefähr, und darum, glaube ich, braucht man es auch nicht immer an die große Glocke zu hängen.
Also quasi der Insider-Tipp dann noch hier vor Ort, ja, absolut, wenn man was gefunden hat. Jetzt bin ich der Frage auch vorher beim Thema Food Wein schon nachgegangen, möchte aber auch hier nachgehen. Mit Bier kann man ja auch kochen, gibt es mir sicherlich recht.
Ja, wir haben in jeder dunklen Soße eigentlich Bier drin.
Ich wollte gerade sagen, Simon, wie würdest du es denn am ehesten verwenden, und welches Bier eignet sich denn auch eventuell für welches Gericht dann im Pairing?
Ja, also das ist jetzt eigentlich genau der Perfect Match, den eigentlich der Andi schon angesprochen hat. Als Tradition, es gibt bei uns einen Schweinsbraten mit der Dunkelbiersoße, Semmelknödel dazu, einwandfrei. Also da braucht es nicht mehr. Und jeden, also ganz lustig, der Moses, der jetzt auch vorhin gesprochen hat, der ist jetzt am Mittwoch angereist und hat ein bisschen vorproduziert. Und das Erste, was er gemacht hat, er hat einen Schweinsbraten bekommen. Mit Dunkelbiersoße halt einfach. Und das war für ihn, also er sagte, super, er fühlt sich gleich wieder heim und gut und perfektes Gericht. Trotzdem traditionell, und da ist es nicht schlimm, wenn ein bisschen ein Soßenklecks an der Seite ist. Darum geht es nicht. Das muss einfach gut sein, und das gehört auch dahin.
Wie funktioniert die perfekte Dunkelbiersoße?
Das verrate ich nicht.
Bevor wir einen Blick aufs Festival werfen, jetzt ist ja beim Bier ab und zu ja auch so, dass es mit ihm Sachen angestellt werden, die man vielleicht gar nicht so gern sieht. Andi, wo wird es dir ganz anders, wenn du siehst, was alles mit dem Bier gemacht wird?
Ja gut, da gibt es ja zwei Varianten dann. Entweder Bier als Industrieprodukt abzustempeln, also da gibt es ja diese Low-Budget-Biere, sage ich mal. Und dann gibt es natürlich die Variante mit dem Bier, dass es als Konsumprodukt nur als reines Saufprodukt hingestellt wird. Das Bier ist in beiden Kategorien oder in allen Kategorien vom Alkoholkonsum vertreten. Also schwierig, aber gehört auch dazu. Und in Bayern, wir dürfen es nicht verurteilen, weil es gibt ja natürlich Oktoberfest, Wiesen, da gehört auch Alkohol, Bierkonsum, Moss, Bier gehört dazu. da kann man es nicht auf der anderen Seite wieder verurteilen. Also es ist eine Gratwanderung.
Woran erkennt man gutes Bier? Weil, wie gesagt, du hast es gerade selber gesagt, es gibt in diversen Supermärkten, sag jetzt mal, das billige Bier. Wie kann man es als Laie unterscheiden, weil ich tatsächlich nur die Flasche vor mir habe?
Kann man nicht. Also muss man ganz ehrlich sagen, es gibt natürlich brauen die großen oder industriellen Brauer 100% hochwertiges Bier, wo qualitativ sehr anspruchsvoll ist. Und das kann man als Laie vielleicht nicht unterscheiden. Also gibt es auch diese Blindverkostungen, wo ja oft die alle durchfallen. Also beim Junggesellenabschied fällt jeder durch, wenn er dann sagt, oh, das ist mein Lieblingsbier, der erkennt das nicht. Und darum muss man sich da auch ein bisschen ruhig verhalten, weil Bier an sich ist ein sehr schwieriges Produkt, auch wenn es nicht so scheint. Also muss man so sagen.
Jetzt wollen wir noch einen Blick aufs Festival richten. Wie kommt man auf so eine Idee? Ich glaube, ihr habt das vorher schon angesprochen, erstmal bei einer Faschingsparty, wo es ein bisschen so entstanden ist, war zu viel Bier im Spiel?
Nee, das haben wir erst danach. Das stimmt wirklich. Also das haben wir erst danach dann gehegt, die Gedanken, dass Simon so auf mich zukommt aufgrund der Räumlichkeiten. Und das ist eine gute Idee, oder? Also ich habe ja mit meinen Räumlichkeiten kann man ziemlich viel anstellen. Ich habe auch wirklich schon viel damit gemacht. Das war so eine gute Schlussfolgerung, dass Simon gesagt hat, alles könnte man machen. Und dann war ich jetzt nicht abgeneigt, das zu machen. Und dann
genau, dazu müssen wir vielleicht dazu sagen, dass der Andi da sehr, sehr begeisterungsfähig ist für solche Projekte und da natürlich auch seinen Spaß hat, trotz der Arbeit. Also das, egal, wie viele Stunden Arbeit, dass man da investiert, das muss man auch erwähnen, in gewisser Weise. Aber einfach mal machen und sagen, jetzt machen wir halt mal was, das ist ja schon die halbe Miete.
Jetzt will ich es mal ein bisschen beschreiben. Also das Gebiet hier, das ist ja riesiger Außenbereich. Ich glaube, unten die Möglichkeit, du hast ja vorher gesagt, für circa 600 Gäste. Also es gibt schon sehr viel Platz und hier gibt es ja auch 38 Stände, glaube ich, sind es insgesamt. Oder sind es mittlerweile über 40?
Ja, so was.
Hat sich wahrscheinlich noch über die letzten Zeit dann ein bisschen entwickelt. Simon, aber was war für dich der ausschlaggebende Punkt für die Idee? Was brennt dir denn da so unter die Nägel, dass du gesagt hast, okay, ich muss sowas hier veranstalten?
Naja, zum einen das, dass man halt einfach hier wahnsinnig gute Gastronomie, Hotellerie hat. Das Niveau ist sehr hoch. Nicht nur von den Wirten, halt aber auch von den Erzeugern, von den Produzenten. Man hat, klar, also das Bierbrauer auch natürlich, aber man hat ja, wie ich vorhin erwähnt habe, man hat ja den Fischzüchter vor Ort. Ganz viele Betriebe haben noch eine eigene Landwirtschaft und das gibt es eigentlich heutzutage nicht mehr. Das ist eigentlich was komplett ausstirbt und trotzdem funktioniert das hier. Also wo gibt es eine Region, wo es von 10 Wirtschaften noch 5 eigene Rindviecher haben, die sie selber schlachten. Also die Wertschätzung, die muss man schon ein bisschen nach außen tragen. Und auch, dass jeder Wirt, auch wenn es die einfachste Wirtschaft ist, sich die Mühe macht und sagt, ich benutze Produkte aus eigener Landwirtschaft, mach mir die Mühe oder suche mir halt einfach die direkten Produzenten aus. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass man hier eigentlich noch ganz gut, dass es uns ganz noch gut verwischt hat, aber auch Nachwuchs ist einfach ein Thema. Deswegen war es halt auch der Grund, weswegen wir die Berufsschulen hier eingeladen haben und auch Azubis, um denen vielleicht auch als Bestätigung mitzugeben, hey, ihr habt euch dazu entschieden, eine Ausbildung zu beginnen in unserer Branche. Das ist eine gute Entscheidung. Hier schaut man zu, was alles funktioniert und wie facettenreich die ganze Geschichte ist. Und vielleicht auch, dass es ein bisschen nach außen trägt, dass halt jemand vielleicht auf die Idee kommt, das ist ja doch eine tolle Branche und gar nicht so negativ behaftet. Das ist es nämlich einfach gar nicht. Das hat sich wahnsinnig viel getan die letzten 20 Jahre. Und ja, vielleicht gibt es da Nachwuchs oder jemand, der sagt, wow, da passiert was, man kann erfolgreich sein und das möchte man auch.
Und es ist ja auch, wird ja auch wahnsinnig gut angenommen. Also ihr wart ja vor Eröffnung ja auch schon ausverkauft, was eure Karten quasi angeht. Immerhin vor Veröffnung.
Stimmt.
Jetzt geht so eine Veranstaltung, die ihr zum ersten Mal ausrichtet, nur in der Größenordnung auch, also es sind ja, wie gesagt, weit über 40 Stände dann ein bisschen oder knapp über 40, hauptsächlich über Kontakte, die man sich einfach über die Jahre aufgebaut hat auch?
Oder hilft's? Auf jeden Fall, natürlich das, aber das ist natürlich jetzt, das hat jetzt einfach gut gepasst zu den vielen Kontakten, die einfach der Andi hat. Ich meine, der ist ja einfach ein, sagt man, bekannter Hund in der Gegend, oder? Also jeder kennt einfach einen Andi und weiß, was er hier leistet, Tag für Tag, das muss man einfach auch einfach sagen. Und dadurch baut man sich halt dadurch haben wir ein großes Netzwerk auf. Und das hat einfach gepasst mit dem, was ich, wo ich ja erst 2 Jahre hier im Allgäu bin, mitgebracht habe und dann hier den einen oder anderen Gastkoch auch oder Winzer hergebracht habe. Und
die Euphorie natürlich. Und
die Euphorie.
Simon hat ja größere Euphorie jetzt als vielleicht, da sind wir wieder beim Allgäuer, bei der Allgäuer Mentalität, das tut so, was. Also wir sagen halt, ja, mei, passt schon. Und jetzt haben wir gesagt, ja, vielleicht machen wir sowas mal, um das auch voranzutreiben. Also.
Weil der Preis ist ja auch deutlich, ja, sag jetzt mal, mehr als fair, den ihr hier jetzt veranschlagt habt. Und alle, die heute da sind, soweit ich das jetzt auf jeden Fall mitbekommen habe, kriegen ja, arbeiten ja mehr oder weniger ohne Gage. Ich glaube, der Warenwert wird ersetzt, aber der Rest, die sind ja quasi ja alle auch ehrenamtlich da. Also das zeigt ja schon, dass ja alle, die hier sind, ja auch dafür brennen, das Thema mehr in den Fokus zu rücken.
Ja, das zeigt halt, wie der Drang dazu ist, auch bei allen Mitwirkenden, das nach außen zu tragen, trotz Allgäuer Mentalität irgendwo.
Ja, und die Überzeugung war ja auch da. Also Gott sei Dank. Und ich glaube, der Erfolg gibt uns jetzt recht, dass so viele Leute da waren. Und ich hoffe, dass wir auch noch eine gute Aftershow-Party haben.
Wie habt ihr den Tag denn für euch aus eurer Sicht bisher empfunden? Was waren eure Highlights eigentlich auch im Tag? Weil es war ja sicherlich auch sehr stressig. Hat man da eigentlich auch die Zeit, das ein bisschen zu genießen, was man geschaffen hat?
Ja. wahrscheinlich nicht ganz. Es gibt ja dann auch Favoriten, wo man sie rauspickt. Oder bei mir ist bleibt dann der Food-Bereich leider auf der Strecke. Ich bin eher sehr getränkeorientiert mit Bier und auch natürlich Wein und den anderen Spirituosen. Da kann ich ein bisschen abschwenken dann vorher.
Ja klar, wir haben jetzt organisatorisch einfach viel zu tun gehabt. Man versucht überall was zu probieren. Das hat hier und da sogar funktioniert. Ich würde jetzt da keinen rauspicken und sagen, das war mein absolutes Highlight, weil es die Sachen, die ich probiert habe, alle auf wahnsinnig hohem Niveau waren und super perfekt einfach hier zur Veranstaltung gepasst haben. Ja, ich glaube, da sind uns da Andi und ich einig, jetzt die Aftershow-Party, dann geht es für uns weniger stressig, jetzt gucken wir, dass wir abbauen und dann oben und unten dann den restlichen Abend verbringen und ich glaube, dass irgendwann zu späterer Stunde werden wir dann wahrscheinlich sagen, jetzt ist es schön.
Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, ob es auch ein zweites Schwangauer Gourmet-Festival geben wird und wenn ja, wann?
Ja, wir haben es immer verschoben. Jetzt schauen wir mal.
Kommt ihr nicht mehr aus bei dem Erfolg?
Wahrscheinlich kommen wir nicht mehr aus. Es hat ja alles geklappt, Gott sei Dank. Vom Wetter auch. Ja, ich will jetzt mal nichts versprechen. Da müssen wir mal gucken. Je nachdem, wie der Abend noch wird. Ich meine, ist ja noch nicht vorbei. Also wenn die Aftershow-Party gelingt, dann könnte ich es mir schon vorstellen. Ne?
Ich habe schon gerade gesagt, der Food-Teil neigt sich dem Ende zu. Jetzt geht's noch gleich in den Brauereikeller zur Afterparty, wie ihr es gesagt habt. Doch bevor wir drei jetzt gleich das Tanzband schwingen, lasse ich euch nicht gehen ohne, wie in den anderen 2 Gängen auch, ohne ein kleines Rezept oder einen Tipp in Bezug auf Food oder bei dir natürlich aufs Bier, weil die Hörer, wir wollen natürlich immer auch noch ein bisschen lernen.
Ja, Bier ist wirklich, da bin ich, mein Herz ist geteilt. Aber es ist ja oft so, wenn man nicht weiß, hat man zu viel Durst oder nicht. Der Trend geht ja manchmal zu sauren Getränken, also nicht normales Standardradler, Bier sauer, geht gut. Mai Bock sauer ist eine totale Utopie. Wieso braucht man einen Bock und den dann sauer? Aber das ist so. Also das ist manchmal ein Getränk, wo es so reinpasst. Also man muss alles probieren und dann gibt es ganz andere Möglichkeiten, weil man einfach sagt, jetzt haben wir das Maibock oder dieses Bock-Biergetränk probiert, nicht mit Zitronenlimo, mit Nochmalzucker, aber mit Tafelwasser gespritzt, ist oft eine gute Alternative.
Simon, auch dein Tipp oder dein Rezept, vielleicht hast du ja doch noch eins für uns.
Man muss manchmal gar nicht so viel komplexe Rezepte haben, es ist manchmal die Einfachkeit, die siegt am Schluss. Ja. Ja, irgendwas Einfaches machen. Ein Brettler mit Speck oder irgendwas und Kreuzbrot dazu.
Und das passt auch immer zu Bier, natürlich. Ja, Bier.
Ja, genau.
Ist dann die perfekte Brotzeit,
was wir machen. Das jetzt aktuell gerade das liebste Essen.
Oder? Verheeren, das ist natürlich.
Ein bisschen dann Soul Food wahrscheinlich auch, oder? Das, ja, so ihr Lieben, das war es auch schon wieder mit der Bonusfolge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann freue ich mich über eure Bewertungen beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Wir hören uns dann schon nächste Woche wieder zu einer regulären Folge von The Flying Schlemmer. Diesmal aus Deckendorf, dem Tor zum Bayerischen Wald. Und vergesst nicht, ihr dürft mir gerne euer Feedback und eure Wünsche auf dem Flying Schlemmer Instagram-Kanal schicken. Ihr hättet euch ja 2024 einige Gäste schon gewünscht. Und natürlich werde ich euch da auch den einen oder anderen Wunsch erfüllen. Schon bald gibt es mehr dazu. Und Simon, du wirst mir jetzt vielleicht hassen, aber es ist einfach so Tradition in dem Podcast. Zu jeder Folge gibt es ein Rezept. Du darfst mir es auch nachreichen. Und ich verdonnere dich jetzt ein bisschen dazu. Du darfst mir noch das Rezept zu der Folge schicken, mit dem passenden Bild dazu. Freie Wahl.
Passt, dann machen wir doch das, was wir heute gekocht haben, unsere Lachsforelle.
Wie du das gerne möchtest. Und ja, wir gehen dann gleich das Tanzband schwingen.
Unbedingt.
Könnt ihr tanzen?
Der Andi besser als ich.
Schlimm.
Na dann wird's noch ein lustiger Abend und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, Servus und macht's es gut.